Die Wilden vom Sneakpot sind im Westen unterwegs. Herzlich willkommen zu Folge 712. An diesem gemütlichen Lagerfeuer hier trinken wir viel Bourbon, essen Bohnen und sprechen gleich noch über The Harder They Fall. Mit mir hier der Sheriff. Das ist Christoph Perner.
Guten Abend und möglicherweise bin ich auch ein ziemlich mieser Wichser.
Und niemanden reinlässt hier Robert Krüger.
Das ist korrekt. Du kommst hier nicht rein. Jacke, Arsch, Hose, Arsch, Schuhe, Arsch, alles Arsch, du kommst hier nicht rein. Stefan Giesbert hingegen hat hier seinen Afro-Look, den er heute mal zum Haarstyle hier zum
Film trägt. Ich glaube nicht, dass mir das steht, aber guten Abend. Jetzt kann ich einmal Howdy sagen und dann vergesse ich's. Mann.
Stimmt.
Tja, so läuft das.
Ah, ja. So, wir haben ein bisschen gebraucht, bis wir uns rangetraut haben.
Mhm. Christoph hat da vorher so Angst und Schrecken verbreitet. Ich dachte, sonst was? Möchtest du das erzählen oder?
Ja, kommt bei mir später noch insgesamt. Also ja, klar, komm, mach das eine Zusammenfassung.
Genau.
Okay, gut.
The Harder They Fall. Worum ging's?
Es ist die Geschichte eines jungen Mannes namens Ned Love, der als Kind mit ansehen muss, wie seine Eltern von einem Gesetzlosen erschossen werden, vor seinen Augen, und der ihm dann auch noch eine Narbe zufügt. Und dann macht der Film, nachdem wir das sehen, einen Zeitsprung, wo ich schätze, er ist dann irgendwie so Mitte 20, Ende 20, irgendwie sowas. Und offensichtlich mitten dabei, sein Werk zu vollführen, seine Rache zu nehmen, indem er die ganze Bande umlegt, die damals da irgendwie was mit zu tun hatte. Nur an den Bandenchef, den eigentlichen Täter sozusagen, der seine beiden Eltern erschossen hat, an den kommt er nicht ran, und damit hat er sich scheinbar auch abgefunden. Der sitzt nämlich im Knast, den hat irgendein Marshall in den Knast gebracht. Und naja, der Film plätschert dann so ein bisschen dahin, bis wir das alles begreifen, und dann erfahren wir eben, oder er, dass der eben doch irgendwie möglicherweise auf freien Fuß kommt oder ist oder wie auch immer. Und naja, dann muss dieses Rachemotiv halt zu Ende durchgezogen werden, und er muss den Bandenchef natürlich auch noch zur Strecke bringen. Der wird gespielt von Idris Elba, so ein bisschen der größte Star dann hier in dem Aufgebot. Der Film selbst gemacht von, jetzt habe ich das natürlich weggescrollt und weiß es nicht mehr, James, aber nicht so geschrieben, wie man denkt, sondern mit J-E-I am Anfang, James Samuel, kannte ich vorher nicht, hat irgendwie Kurzfilme gemacht, einen Jay-Z-Kurzfilm und dann irgendwie noch einen anderen Langfilm namens They Die by Dawn, sagte mir nix, insofern relativ junger Regisseur noch am Anfang seiner Karriere. Genau, und ansonsten, es ist ein Western, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen, also so Outlaws und viel, es wird viel geritten, es ist sehr staubig, es sieht alles so ein bisschen nach Sergio Leone aus, aber wir haben einen überwiegend schwarzen Cast, was an der einen oder anderen Stelle benutzt wird, weil es dann auch mal Szenen gibt, wo sie dann auf die weiße Bevölkerung dort im Wilden Westen treffen.
Der Cast ist komplett schwarz. Ist
ja nur der Hauptcast.
Ein paar Nebendarsteller.
Ja. Genau. Allerdings ist es jetzt nicht, also insofern, ich habe in anderen Kritiken auch immer was von Blaxploitation-Filmen und so gelesen. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Tatsache, dass sie schwarz sind, bis auf diese eine Episode mit der Bank, jetzt irgendwas in dieser Geschichte noch beiträgt. So in dem Sinne, dass die Story irgendwas damit macht. Sondern wenn die Szene mit der Bank nicht gewesen wäre, wäre es auch völlig egal gewesen. Ja, genau. Die Szene mit der Bank hatte, ist dann nochmal eine Bedeutung, aber das ist halt echt nur so ein Nebenplot. So viel dazu. So viel zum Inhalt.
Das, um bei dieser Sache gleich mal zu bleiben, das wurde ihm ja auch vorgeworfen, zum Teil in der Kritik, dass da gibt es einen Begriff für, ich weiß es nicht, weil er benutzt ja Gestalten, die es tatsächlich gegeben hat und die aber zum Teil auch Weiße waren. Also der Hauptantagonist zum Beispiel, den gab es halt wirklich und noch andere von den Frauen zum Beispiel auch welche. Und das wurde irgendwie kritisiert und da hat er drauf reagiert, hat gesagt so, ja, das ist kein Biopic und diese Figuren haben sich zum Großteil gar nicht gekannt und gar nicht getroffen. Es ist einfach Fiction und ich habe das halt so gemacht. Also
ich habe mir einfach ein paar Gestalten gesucht, die irgendwann mal da genau waren, als Inspiration genommen.
Ja. Richtig. Ja. Und ich finde das auch legitim. Also
ich auch. Es steht ja auch genauso im Vorspann. Ich weiß nicht, ob das eine Reaktion auf diese Kritik schon vorab war, dass das dann nochmal da rein editiert wurde oder ob das da schon immer stand. Aber der Vorspann beginnt ja, der beginnt mit so einem Text, this is not based on, ich weiß jetzt nicht genau,
it's not a true story.
Ja, yeah, it's not a true story, but these people existed. Und oder sowas in der Richtung. Oder?
Ja, vielleicht ist es eine Reaktion auf, kann sein, weiß ich nicht. Ja. Wenn nicht, wäre es prophetisch.
Ja, vielleicht eher auf
dem oder ich kenne seinen Pappenheimer.
Ja, das kann auch sein. Ja, oder die Leute stößen sich dann genau daran, dass sie, wenn sie am Anfang extra durch die Texttafel darauf hingewiesen werden, dann fangen sie es recherchieren an und dann haben sie was, wo sie sich drüber aufregen können.
Ja, genau.
Ja. Ich finde es schön, dass du den als jungen Regisseur.
Jetzt habe ich mir hab ich schon fast gedacht, jetzt ist älter als wir, oder?
Nee, er ist ein bis zwei Jahre jünger als wir.
Auf dem Foto sieht er so jung aus in der IMDb. Aber er hat halt erst, wie gesagt, erst zwei Langfilme gemacht. Mit
diesem, ja, der macht wohl eher Musik.
Ja, das ist auch, da sind ja wohl mehrere Leute drin, die auch so Musikkarrieren oder teilweise Musikkarrieren haben. Und das fand ich teilweise sehr unterhaltsam, dass manche von denen sprachen halt im Englischen so, als könnten sie auch irgendeinem New Yorker Film, der irgendwo in Harlem spielt oder so, entstammen, so von ihrem Sprachrhythmus, so der 90er Jahre Gangster-Rapper oder sowas in der Art. Und vielleicht habe ich das auch nur, weil ich halt davon auch viel gesehen habe und das dann dahin projiziere in meinem Kopf. Vielleicht, ich assoziiere das halt irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht ist das auch Quatsch, aber das sind halt andere Sprachrhythmen, als du sie normalerweise in einem Western klassischerweise hattest. Und das macht aber das trotzdem nicht kaputt. Das hat irgendwie super funktioniert. Also ich fand das teilweise lustig. Speziell dieser junge Revolverheld.
Hörst du ihn noch?
Nee.
Hört er uns noch?
Merkt er, dass wir ihn nicht hören?
Weiß ich nicht. Er wird als anwesend angezeigt. Ich mache mal eine Schnittmarke. So, dann schmeiß ich mal raus. Und da ist er wieder. Wir haben jetzt natürlich in den letzten 34 Minuten, wo wir versucht haben, diese Verbindung wieder aufzubauen. Ja, ein bisschen dramatisieren wird ja wohl nicht dürfen. Vergessen, was der Bob zuletzt gesagt hat.
Ja, blöd.
Blöd, du hast jedenfalls über die Sprache gesprochen.
Genau, ich glaube irgendwie sowas dass ich sowas sagen wollte wie, ich fand es trotzdem eine frische, andere Art, mal Western zu gucken, dass die anders reden, dass es auch teilweise so zwar sehr klassisch von der Optik ist, aber irgendwie, es war doch mal.
Jemand modern geredet.
Modern also, geredet und so, ja, das hatte irgendwas Cooles.
Ich muss da eine Schippe drauflegen und jetzt mal mein positives Plädoyer abgeben. Ich fand, es war ein grandioser Western. Ich fand es wirklich, es war wirklich ein sensationeller Western mit Abstrichen, zu denen komme ich gleich, der in der Optik und in Tropes vor allem unheimlich klassisch war. Also es war ja, das war zum Teil schon fast albern. Also diese Sache mit dem, bei dem Duell, dass man da nur die Schatten gesehen hat, irgendwie die Leute werden von oben gezeigt, man sieht die Schatten, die aufeinander zielen und so. Ja, das waren so Uralt-Tropes oder auch die Musik, dass die dauernd singen und pfeifen und wie die singen und wie die pfeifen, das war ja wie in Spiel mir das Lied vom Tod oder so. Also unglaublich eigentlich, oder auch wie die reiten, das war ja unglaubliche Western-Ästhetik. Das sah auch toll aus. Also ich fand es sah überwältigend schön.
Es sah unglaublich gut aus, ja.
Ja. Und wie die da in Zeitlupe reiten und auch die Ausstattung, wie die aussehen, wie die angezogen sind. Es war fantastisch, finde ich. Und dann aber, wie du ganz richtig sagst, so Elemente, die man im Western so noch nicht gesehen hat, die aber trotzdem perfekt passen, als zum Beispiel, dass dauernd Reggae läuft, ja?
Ja.
Ist mir keiner eingefallen in Western, der in dem auch Reggae läuft, wo ich mir dann auch dachte, warum denn eigentlich nicht? Ja, passt perfekt.
Die Musik generell, die Musik ist ja so cool.
Fantastisch.
Durchgehend. Ja. Ich dachte zwischendrin, dass du heute schimpfen würdest, weil es doch
ja, ich schimpf heute auch noch.
Viel bluesige Musik ist.
Nee, darüber aber nicht. Es passt super. Es passt super. Auch dass die singen zum Teil, das war oft drüber, ja. Da dachte man sich so, ja, realistisch ist das nicht. Es ist halt ein Western-Trope, aber macht ja nichts. Also ist gerade so noch kein Musical, aber schon fast.
Ja, aber
oder so auch die Sache mit dem leeren Revolver, dass die sich zwei, die aufeinander schießen mit Revolvern, bei beiden gleichzeitig der Revolver leer ist.
Ja, ja.
Ja, also ganz klassisch, uralt, aber egal. Ja,
oder dass er bei dem Duell eine markierte Kugel, wo er den Namen des Gegners reingeschnitzt hat, dann extra noch ganz ruhig, während er das Duell vorbereitet, legt er diese Kugel ein, die er immer in der Jackentasche hatte für diesen Moment. Ja. Und dann natürlich irgendwie in Zug, Überfall und es war alles drin, ja. Eine Postkutsche, der Sheriff, dann der Marshall, der irgendwie von
eine Saloon-Szene.
Saloon-Szene, genau. Und alles, was ein Western brauchte und mehr.
Ja.
Ja. Schon auch gut. Und jetzt dein Gemecker, komm, jetzt.
Jetzt mein Gemecker. Ich habe zwei Gemecker und zwar einmal. Das kritisiere ich nur so am Rande, muss ich sagen, das akzeptiere ich noch. Ich fand, es war Thema Style over Substance ist schon ein Thema, weil es sieht halt einfach unfassbar geil aus und die Story ist schon hart dünn. Also du hast vorhin so, ja, man blickt am Anfang nicht so ganz durch, was es ist. Ja, es ist halt auch nichts durchzublicken, ja. Es ist halt einfach eine ganz, ganz primitive Rachegeschichte. Also ja, zwei Gangs, die sich halt gegenseitig auslöschen zu versuchen. Also, ja.
Das haben wir, glaube ich, schon mal gesehen. Also selbst wenn wir wenig Western geguckt haben.
Vielleicht.
Aber gut, nehme ich ihm gar nicht so übel. Ja, ist halt, ich habe es halt zur Kenntnis genommen, dass es Style over Substance ist, aber ich bin da nicht jemand, der das übel nimmt, weil ich finde, das Medium soll in erster Linie toll aussehen. Wäre schon schön, wenn es auch eine Geschichte erzählt, aber also mir ist lieber, es sieht geil aus und erzählt weniger Geschichte als andersrum. Weil dann kann ich auch Buch lesen. Ja, und das andere, was für mich auch Punktabzüge geben wird, ist die erste Szene, weil ich sie für beschissen überflüssig halte, für hart triggernd. Euch vielleicht hat es nicht so getriggert, ich weiß nicht. Mich hat es hart getriggert und ich fand es halt so beschissen überflüssig. Und im Nachhinein, also es ist eine Szene, die eben diese Gewaltgeschichte oder diese Rachegeschichte rechtfertigt oder auslöst. Und es ist halt, wie ich finde, unnötige Gewalt, sowohl psychische als auch physische Gewalt gegen ein Kind. Also, ich mag das halt nicht. Also ich finde, es sollte für ein paar
alles,
Dinge.
Alles, was du hier gerade redest, ist eigentlich Stefans Rolle, gell? Du fällst hier völlig aus unserem Missgefahrenen.
Ja, die Sache ist ja die, ich war ja vorgewarnt. Das ist ja das, was wir vorhin angedeutet haben. Der Christoph hat irgendwann geschrieben, ich gucke das nicht weiter. Bob, guck mal die ersten 10 Minuten oder was. Sag mal, ob das so weitergeht. Oder guck den Film und sag, ob es so weitergeht.
Mhm.
Und dann habe ich, oder du hast so angedeutet, irgendwie Gewalt gegen Kinder. Dann habe ich gesagt, dann gucke ich mal nicht. Weil, ja, halte ich schwer aus. Mhm. Und ich habe halt quasi so, als es losging, habe ich gespult und als es dann quasi vorbei war, bin ich wieder reingegangen. Und mein Gott. Also irgendwie, man spart 3 Minuten was, aber es wird ja hinten noch zweimal erklärt oder so, worum es geht.
Genau, das ist eben der Punkt. Also man kann einfach bei Minute 5 einsteigen und ich finde, man hat mindestens nichts verpasst. Ich finde sogar am Ende, am Ende kommen die ja auf dieses Thema nochmal zurück.
Der Endtwist ist übrigens kompletter Bullshit. Aber, also, das ist jetzt nicht gebraucht.
Nee, natürlich jetzt nicht gebraucht, aber ich finde, in dieser Szene mit dem Endtwist, da wird ja auf den Anfang referiert und ich finde, es wäre sogar besser, wenn man das am Anfang nicht gesehen hätte, sondern wenn es da erzählt worden wäre. Also, das hätte dem Ganzen so ein bisschen irgendein Mysterium oder was gegeben, was dann klar geworden wäre. So war das einfach, ja, das ist ja eine zu lineare Rachegeschichte. Also ich fand es vollkommen unnötig, das zu zeigen, und ich fand es störend. Und ich möchte, ich meine, klar, an wen wende ich mich da? Keine Ahnung. Vielleicht hört uns da draußen irgendein Filmmacher. Bitte führt Triggerwarnungen bei Filmen ein, bei manchen Themen. Ich meine, es gibt ja auch sowas ähnliches wie eine Triggerwarnung bei übertriebener Gewalt. Das ist halt dann die FSK-Freigabe. Aber es wäre schon auch, also ich fände es schön, wenn irgendwie man wüsste, ob eben, ja, Gewalt gegen Kinder und auch sexuelle Gewalt im Allgemeinen, finde ich, darf ruhig auch eine Triggerwarnung am Anfang.
Also das gibt es zwar nicht von den Filmemachern, aber natürlich
gibt es wahrscheinlich Listen, ne?
Die IMDb hat da Listen, also da kannst du das nachgucken, ja? Okay. Was da so passiert. Das steht dann in der Regel so, dass es möglichst wenig Spoiler.
Ja, eben, man will ja nicht gespoilert werden. Ich möchte halt nur wissen, so, ich möchte, vielleicht will ich keine Vergewaltigung sehen und vielleicht will ich halt auch keine Gewalt gegen Kinder sehen, ja? Also, keine Ahnung, gibt es das bei IMDb, ja?
Ja, es gibt es. Ich suche gerade, wo es jetzt hier ist. Finde es gerade nicht. Ich glaube, in der App finde ich es immer leichter als auf der Webseite an sich. Egal. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mitgehe mit dieser Forderung, aber das ist, glaube ich, auch, das sprengt das Thema.
Ach, meinst du diesen Leitfaden für Eltern unten? Sex und Nacktheit, Gewalt,
ja, genau,
vulgäre Ausdrücke. Ja, aber weißt du, das sind halt, diese Kategorien. Da geht's halt, ja, Leitfaden für Eltern, da geht's halt darum, dass, ja, Jugendschutz, ja, Sex und Nacktheit, Gewalt und Blut, vulgäre Ausdrücke, Alkohol, Drogen und Rauchen und beängstigende und heftige Szenen. Da sagen die moderat, ja, also,
ja, es gibt die Auflistung auch, was zu sehen ist. Also, wenn du da reinklickst, dann wird das tatsächlich aufgesplittet.
Ja, aber dann wäre ich halt gespoilert, gell? Das
ist, naja, da steht dann nur One Man gets, weiß ich nicht, beaten with a irgendwas, bla, steht nicht drin, welche Figur und warum und dann.
Ja, okay, bei den beängstigenden, heftigen Szenen sind drei Szenen genannt und die erste Szene ist mit drin, also immerhin.
Ja, genau.
Na gut.
Ja.
Ja. Ihr da draußen seid gewarnt und beziehungsweise sei ich empfohlen, geht einfach bei Minute 5 rein, dann habt ihr nichts verpasst.
Also genau das, aber so hast du das ungefähr uns in der WhatsApp-Gruppe angedingst und ich habe halt sonst was erwartet. Also ich bin da rein und habe gedacht so, oh Gott, ich muss mir gleich die Augen zuhalten, da wird jetzt gleich jemandem mit dem Skalpell der Augapfel rausgeschnitten oder irgend sowas. Und dann passiert halt aber was.
In die Richtung ging's doch.
Na komm, es ist nichts zu sehen, du siehst dann Tropfen Blut sein Gesicht runterlaufen, alles andere passiert offscreen, es ist nur in deinem Kopf. Und es gibt ein bisschen Geschrei von dem Jungen. Klar, er muss das Ermorden seiner Eltern mit ansehen. Das ist psychische Thema, was du dann da rein projizierst. Und entsprechend, aber ist auf der visuellen Ebene
das
ist nahezu nichts zu sehen. Und ich dachte halt, wenn ich so, du hast in anderen Besprechungen, klar, da geht's nicht gegen Kinder, aber da besprichst du dann so Sachen mit dem Blutengel und ich weiß nicht was alles. und ich denke mir so, Alter, was der sich sonst so anguckt, ja? Und dann macht er hier so eine mega Warnung, was jetzt ultra krasses an diesem Kind angetan wird.
Bei
und ich dachte echt so, wieder mit meiner Apple TV-Fernbedienung so schräg vor den Augen, habe ich gedacht, so gleich. Und dann passiert halt fucking nichts.
Also, hab den Blutengel erwartet.
Ja, und es passiert halt so, ja, okay, er schießt die Eltern, peng, peng. Es ist natürlich nicht schön für den Jungen, das mit anzugucken und er schreit ein bisschen. Und dann sieht man, wie ein Messer Richtung Kopf geht. Alles passiert offscreen, man sieht einen Tropfen Blut, fertig. Und dann denke ich mir so, okay, Hilfe. Schreiend aus dem Wohnzimmer rennen jetzt, Q now. So, ich war ein bisschen...
Du warst vorgewarnt.
Das, ja, ich glaube, es ist ein Unterschied. Und dadurch hat mich halt überhaupt nicht erwischt. Also ich
dachte vielleicht so, hätte mich auch... Ja, wenn ich vorgewarnt wäre, hätte es mich vielleicht auch nicht erwischt. Aber es war also, weißt du, so erste Szene von dem Film und dann dachte ich mir so, oh, ey, das geht schon zu hart los. Das ist zu hart für mich. Ja klar, man überlegt sich dann so, okay, was kommt da noch? Wenn die so loslegen, wie geht das weiter? Was kommt da noch? Gell?
Ja, da sind dann noch visuell viel krassere Dinger drin, die dann nicht gegen Kinder sind. Also ich meine, der Typ, der irgendwie seinen Arm verliert da, das mit bei der was überraschend kommt und irgendwie sehr lustig ist, weil es so Comic-Gewalt dann irgendwann ist.
Brutal ist der Film total. Aber es ist ja,
ist halt ein Western.
Ja, genau. Das Brutale ist ja auch nicht das Problem, sondern diese psychische Terror sozusagen am Anfang. Und bin ich ganz bei dir. Trotzdem für mein Gefühl, ich habe ihn halt quasi mit der Warnung geguckt und habe den Teil mir geschenkt. Und für mich war das echt ein geiler Film. Und ich habe total Bock, wieder Red Dead Redemption zu spielen, weil das sieht nämlich auch so ähnlich aus. Es ist so einfach, boah, so cool.
Ja, ich fand den Film auch geil. Also ich gebe da Abzüge für, aber insgesamt ist es ein bahnbrechender Western. Also das ist, wir hatten gute Western in den letzten 10 Jahren oder 15 Jahren so geschätzt.
Zweite Folge vom Sneakpot oder so, der erste.
Two Ten to Yuma. Genau. Nach wie vor finde ich Two Ten to Yuma besser als den hier. Aber
ja, von der Story her auf jeden Fall. Also
ich kann mich nicht mehr erinnern.
Ja, ist Ben Foster drin. Ist der.
Wie könnt ihr euch daran erinnern? Das ist 14 Jahre her.
Das ist ein Mega-Film einfach.
Ja, mir ist aufgefallen, dass der Typ, der Hauptantagonist, sitzt auch in Yuma.
Ja, das ist ja das Gefängnis. Ja. Das große. Das
fand ich irgendwie schön. So. Ja. Ah ja.
Das Schöne ist, muss ich nochmal eine Person erwähnen, damals in 2010 nach Yuma, habe ich damals Ben Foster so gefeiert, der die rechte Hand vom Bösewicht spielt. Und hier jetzt Lakeith Jackson spielt auch hier die rechte Hand von Idris Elba, also vom Bösewicht. Also so der schnelle Revolverheld, der irgendwie auch sehr brutal sein kann. Wir hatten nicht Jackson, Lakeith Stanfield heißt er mit Nachnamen. Ich habe gerade seinen Namen falsch zusammengebaut. Den haben wir zuletzt gesehen als Detektiv in diesem Whodunit mit dem James Bond Darsteller. Wie hieß der? Knives Out. Da haben wir ihn zuletzt gesehen und den fand ich hier mit Abstand den besten Darsteller.
Du meinst den zukünftigen James Bond Darsteller? Ana de Armas.
Ja, richtig. Oh, da waren sie auch schon beide in einem Film. Ja,
ja klar. Die
treffen sich auch immer wieder. Genau, also Lakeith Stanfield hier als Revolverheld und rechte Hand dieser bösen Bande sozusagen. Und es fand ich lustig, dass ich damals die rechte Hand des Bösewichts, den besten Darsteller und lange Zeit als mein Lieblingsschauspieler dann geführt habe. Ich weiß nicht, ob Lakeith Stanfield jetzt mein Lieblingsschauspieler wird, aber auch hier fand ich die rechte Hand des Bösewichts so die stärkste Rolle und den besten Schauspieler. Idris Elba hingegen muss ja nicht viel machen, also er muss am Schluss mal eine so eine größere Rede halten. Und schön fand ich ihn, dass sie ihn in diesem Tresor transportiert haben und bevor sie die Tür von diesem Tresor aufmachen und ihn rauslassen, gibt es in diesem Film die ganze Zeit immer so tief grummelnde Geräusche, so als wäre da irgendwie so ein Dinosaurier drin oder so. Also so auf der Tonspur so ein bisschen was von und da drin haben wir den Velociraptor und wir dürfen auf gar keinen Fall die Tür aufmachen. Und so, solche Geräusche kamen irgendwie aus diesem Safe, obwohl der Zug stand und man dachte so, was? Warum? Also ich meine,
so, wenn
man
so ein bisschen wie bei einem Zombie-Film in Las Vegas.
Ja, so, auch genau.
Also eben. Oberzombie. Genau.
Das fand ich auf der Tonspur ganz lustig.
Ja, nee, war sehr rund, sehr stylisch, sah gut aus, hörte sich gut an, fühlte sich gut an.
Punkte.
Ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Aber dass dir die Musik nicht auf die Nerven gegangen ist, Christoph,
nee, das gar
ist
echt, nicht.
Also.
Seit sein Sohn den Reggae-Hasen wahrscheinlich hört.
Das war einfach so harmonisch, das passt halt auch so zu dieser Atmosphäre und zu dieser Wärme, die dieser Film ausstrahlt und so, das war.
Ja, nee, ich meine jetzt auch nicht das Reggae, sondern die ganzen Blues-Teile.
Ja, auch die. Die
davor waren.
Ja, super. So die Hitze und so.
Ja.
Das war. Nee, hat
auch nicht und übrigens ihre Haare, gell, von der Freundin unseres Hauptfigurs, Mary Fields, gespielt von Zazie Bates. Weißt du, das mal eine Frisur? Das war doch sehr, sehr schick.
Ja, kennen wir ja alle. Das war Slash, eindeutig.
Ja, stimmt. Sah aus wie Slash, du hast recht.
Vor allem, sie hat doch diesen Zylinder aufgehabt, also so war zwischendrin so, hä, ist das jetzt ein ganz großes Video? Was ist denn hier gerade passiert?
Stimmt, ich hab den gerade auch einmal.
Ich glaub so,
Ja, also sie kennt man auf jeden Fall aus Deadpool 2. Genau.
Ja.
Ja.
Ich kann nichts Negatives sagen, ich gebe 9 Punkte. Also wenn man die ersten 5 Minuten weglässt. Ja.
Ja. Also ich hätte auch 9 gegeben, aber ich gebe also Abzug für die erste Szene und auch für ist ein bisschen wenig Substanz. Also ich gebe 1,5 Abzug, ich bin bei 7,5.
Dann setze ich mich dazwischen, ich gebe 8 Punkte. Ich hatte viel Spaß. Ja, Story ist ein bisschen dünn. Brutalität am Anfang.
Ich war, also,
hätte ich mehr erwartet nach deiner Ankündigung, aber ja. Nee, aber es ist ein guter Film, macht Spaß.
Ehrlich gesagt, ja, ich war froh, dass die Story ein bisschen dünn war, weil ich echt Schwierigkeiten hatte, die zu verstehen, um nochmal auf die Sprache vom Anfang zurückzukommen. Hm. Den Slang, den die gesprochen hat, ich musste fast den kompletten Film die Untertitel mitlesen, um das alles zu verstehen. Das fand ich schon anstrengend, sag ich mal. Es passte total geil, aber
ja, ich habe mich auch viel beim Lesen erwischt, aber ich finde, man hört sich dann immer so rein. Es ist dann so, die ersten 20 Minuten sind die schlimmsten und dann geht's irgendwann. Aber
und dann habe ich gedacht so, ach komm, brauchst du eigentlich nicht die Mühe machen, schalt's doch einfach auf Deutsch um. Wir haben ja gute Synchronisation und da habe ich dann irgendwie so drei Stellen erwischt. Da lief noch die englische Tonspur drunter und dann haben die im Deutschen so quatschige Sachen gesagt. So, nee, dann guckst du es doch heute auf Englisch und liest.
Ja, nee, ich habe es auch versucht, hat überhaupt nicht funktioniert auf Deutsch.
Nee. Es gehört schon irgendwie so dazu, gell? Irgendwie
ja.
Die Sprache und alles.
Stefan, du hast 9 gegeben, oder?
Ich hatte 9 gegeben, ja. Habe ich ja, aber auch schon okay. Eingetragen, oder? Oh, steht schon alles drin.
Das spielt übrigens keine Rolle, ob das da eingetragen ist. Muss mein Buch eingetragen sein. Aber lustigerweise, ich habe den Artikel schon angelegt und ich glaube, ich habe die Punkte auch genau so eingetragen. Ich glaube, ich habe es, muss ich nochmal gucken, aber ich meine, es richtig geschätzt. Ja, ja.
Krass. Sassy Bates übrigens, die ich wegen der Frisur ansprach, ist deutsch-amerikanisch und hat sich in Deutsch selbst synchronisiert. Also bei ihr hätte es keinen Unterschied gemacht. Habe ich gerade eben in der Trivia gelesen.
Muss man ja fast nochmal reingucken und
ja.
Also reinhören ins Deutsche sozusagen.
Interessant.
Ja. Tja, Chris war es nicht ganz. Der hat Bob 8,5, Stefan 8 und Christoph 7,5. Okay, das war jetzt nicht so.
Ah, okay.
Das ist nah dran gewesen.
Nah dran war ich.
Ja, sehr gut. Weiß jemand, wie es weitergeht?
Mother!
Du bist derjenige. Nee.
Android,
der das uns macht.
Natürlich trinken wir jetzt erstmal nach einem Western.
Ja,
ja, werden wir alles klein. Jetzt darf es eigentlich keine Abweichung geben, oder?
Na, könnte. Mal gucken. Ich muss erstmal meine Flasche aufmachen, das ist nämlich eine neue. Oh, wie geht die denn auf?
Ich muss gleich mal Eis holen, aber das mache ich, wenn ihr.
Also, es ist ja schon das erste, wo ich überlegt habe, darf ich Eis benutzen?
Scheiße, die ja eigentlich. Flasche nicht auf. Ich habe den Schnippel abgerissen. Fuck.
No booze for you, würde ich sagen.
Scheiße, ich krieg die Flasche nicht auf. Ah, hier habe ich noch ein. Ist da ein Messer dran?
Werkzeug.
Ich mach mal noch ein bisschen.
Kannst du nicht irgendeine Schiene abreißen in der Dings und damit aufschneiden? Ach nee, du bist
nicht im Keller, gell? Ah, nee, ich habe hier einen Weinflaschenöffner.
Und da muss jetzt den Korken reinbohren.
Messer dran, wenn auch ein stumpfes. Ich denke, damit könnte ich es aufkriegen. Fuck. Ich krieg das Ding nicht auf.
Möchtest du eine kurze Unterbrechung haben, dass du ein Messer holen kannst?
Nee, ich habe den oben, die Kappe habe ich schon auf. Ich kann es aber noch nicht ganz aufschrauben. Ich krieg das, ich bin zuversichtlich. Das hat nicht so ein Wachs. Ich trinke nämlich Knob Creek Rye.
Ah, den hatte ich auch in der Hand.
Den hatte ich auch in der Hand.
Und die hat so ein fieses Wachsding da oben drauf, so ein schwarzes.
Ja.
Macht echt Mühe. Und da ist so ein Schnüppel, an dem man es aufreißen kann, aber den habe ich eben abgerissen. Das ist, ja. Ist so. Gut, was habt ihr denn? Ich werde es schon noch aufkriegen.
Ich dachte dann, der Knob Creek Rye hat über 50%, das mache ich jetzt nicht. Weil dann wird es wieder böse. Und deshalb habe ich Woodford gegriffen. Woodford Reserve Bourbon. Der hat nur Kentucky Straight Bourbon 43,2.
Siehst du, ich habe geschmeidige 10% mehr. Trinke Baker's Bourbon. Den ich wohl schon mal vor einer Zeit gekauft. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich den überhaupt habe. Habe ich eben in der Bar entdeckt, dachte so 53 Umdrehung. Das ist eigentlich das, was man bei so einem da erwarten will. Ich trinke jetzt erst aus dem Jigger einen Schluck oder zwei pur, um das mal zu verkosten, wie das so pur schmeckt. Und danach mache ich mir einen Old Fashioned. Das heißt, der ist schon fertig, der wartet nur noch aufs Eis.
Ja, Old Fashioned Zutaten habe ich hier auch noch stehen. Das werde ich jetzt nach dem ersten Glas machen.
Scheiß Ding nicht auf. Was hat der denn für ein, ist das ein Korken oder ist das ein Schraubverschluss? Auf was muss
das
ich mich denn da einstellen?
Das ist oben eine Plastikkappe, wo unten ein Korken dran ist, glaube ich. Also oben der oberste Rand, die obersten 5 mm oder so sind Plastik, meine ich. Und dann musst du also so bei 5, 6 mm unten einen ringförmigen Schnitt machen.
Ich hole jetzt gleich den Bourbon. Ah, nee, ich hab ihn. Ah, jetzt kommt er. Was er kommt. Ein Glück.
Ah. Und ist es so, wie ich in Erinnerung hatte?
Ja, ist so.
Ja, okay, gut.
Halt, nicht vollgießen das Glas.
Nein, ist kein Schwarztee. Voll ist das.
Lauter Glück, dass er offen ist. Wollte ich jetzt vollgießen.
Wir trinken die Flaschen leer.
Also genau, 53 oder sowas, ne? Das ist doch auch...
Ja, der hat 50, genau. Du hattest Knob Creek Bourbon oder Rye? Bourbon, gell?
Bob?
Nee, nicht Knob Creek.
Woodford, das ist ein Bourbon.
Woodford.
Ja. Kentucky Straight Bourbon. Stefan hat
alles was, klar.
Bakers.
Mhm. Mhm. Der 53 Umdrehung ist super geschmeidig. Schon
und
fast
der hier hat 43 und tritt ganz schön um sich.
Ah, ist das toll. Herrlich. Das ist herrlich.
Wir sollten mehr Wässern gucken, damit wir so Zeug saufen können. Ich ändere nochmal meinen Plan für nachher. Redet ihr mal, ich suche jetzt einen neuen Film raus, damit wir wieder.
Auf Netflix ist noch einer, den habe ich noch auf meiner Liste.
Spannend.
Wenn du, da geht noch was.
Mal gucken. Ja.
Der erfüllt auch die Kriterien, ne? Findest du.
Ah, ja, okay. So, weiter geht's. Irgendjemand von euch hat Mother/Android geschaut. Das ist eine Serie, oder?
Nee, das ist ein Film.
Ach, siehst du mal, das wurde mir die letzten Tage.
Ja, ist neu und ziemlich hoch auf Netflix, glaube ich.
Hätte ich es gewusst, hätte ich es doch mal nicht geguckt.
Mother,
obwohl, ich hatte gar keine Zeit.
Mother ja, lese, dann muss ich immer an dieses Jennifer Lawrence-Ding, was Claudia hier mal irgendwann besprochen hat, denken, aber das ist jetzt was anderes, ja? Ich dachte zuerst, du hast zwei Filme in eine Zeile geschrieben.
Nee, es ist nicht Jennifer Lawrence, es ist Chloe Grace Moretz.
Die haben auch schon öfter hier gehabt.
Genau, Hit Girl aus Kick-Ass zum Beispiel.
Unter anderem, genau, ja.
Ist jetzt erwachsen, eine junge Erwachsene und hat einen Freund, der und findet auf einer Party heraus, dass sie schwanger ist. Und sie haben nicht sehr lang Zeit, sich jetzt über ihre Zukunft Gedanken zu machen, denn just in diesem Moment bricht die Roboter-Apokalypse herein.
Ja, und, Mitchell versus the Machines quasi.
Exakt so. Also die Welt spielt oder ist in der nahen Zukunft und der einzige Unterschied zu unserer Welt ist, dass es eben so Androiden gibt, die eben alle Servicearbeiten übernehmen, also Dienstleistungen. Und die entscheiden halt just in diesem Moment, als diese Party da stattfindet, dass sie jetzt mal die Menschheit ausrotten. Und damit legen sie dann auch los. Und die beiden schaffen es zu flüchten und flüchten dann in so ein Waldstück oder oder begeben sich auf eine Wanderung durch das bewaldete Amerika und wollen nach Boston, weil sie gehört haben, dass dort Familien ausgeschifft werden nach Asien, nach Korea und ich glaube in erster Linie nach Korea, weil die keine Roboterapokalypse haben. Was erstaunlich ist, finde ich.
So aber ein bisschen so ein Trope wie in so einem Zombie-Film, oder so. Wir müssen das Schiff erreichen, was uns auf die zombiefreie Insel bringt. Ja.
Exakt. Und sie schlagen sich erstmal zu so einem Stützpunkt im Wald, also zu so einer Festung im Wald durch, wo sie eine Zeit lang sind. Und dann müssen sie dabei auch wieder weg und schlagen sich dann weiter eben nach Boston durch. Und ist ein Survival-Horror, wenn man so will. Oder hat zum Teil Survival-Horror-Elemente. Hat zum Teil eben so ganz, ich will nicht sagen realistische, aber ja, schon irgendwie. Elemente fernab von der Action. Also es kommt schon Action vor, auch krass übertriebene Action, so halt Androiden, die hinter dir herrennen, während du durch den Wald mit dem Motorrad fährst und so und die dich halt durch den Wald verfolgen, laufend und so. So
wollte so ich gerade fragen, weil ich habe mir gerade alle 55 Fotos in der IMDb angeguckt, davon sind 80% Paparazzi-Shots von Chloe Grace Moretz am Set. und man sieht keinen einzigen Androiden in diesen Bildern. Deshalb ja, meine Frage,
ja genauso aus wie Menschen.
Ach so, ich dachte, man kann die als solche erkennen.
Ja, manchmal leuchten die Augen blau, aber nicht mal immer. Also näher, aber man kennt die nicht. Also,
ich war jetzt irgendwie auf Roboter-Apokalypse, aber ja, Androiden.
Nee, das ist eine Androiden-Apokalypse. Du hast recht, das sind nur so Paparazzi-Bilder. Aber sie ist auch wirklich sehr, sehr hübsch. Da sind aber auch tatsächlich so gut wie keine Androiden drauf. Aber es sind ja auch fast keine Bilder. Ich habe die Kritiken bei IMDb mal gelesen und ich glaube auch bei Letterboxd oder mal so drüber gelesen und die sind zu einem Großteil sehr schlecht. Also auch die Bewertung ist nicht sehr gut, die es bei IMDb hat. Ich glaube 4, irgendwas. 4,8. Und ich muss sagen, die haben einfach eine völlig falsche Erwartung gehabt von diesem Film. Ich finde, dieser Film macht das, was er tun will, sehr, sehr gut. Ja, es ist ein Low-Budget-Film, das ist schon klar und es ist natürlich auch einfach zu sagen, die Roboter-Apokalypse findet eben mit Androiden statt, weil dann ist es halt sehr einfach, die darzustellen. Du nimmst einfach Menschen. Aber das, wenn ich mir vorstellen würde, wie wäre das, wenn eben jetzt die Roboter-Apokalypse wäre, was würden wir tun, wenn wir überleben wollten oder wenn wir auch nur eine Chance hätten zu überleben. Ja, wir würden irgendwo mit dem Zelt in den Wald gehen und da versuchen, nicht aufzufallen über die nächsten Monate und uns langsam und bedächtig irgendwohin durchschlagen, ne? Und möglichst die Zivilisation meiden und würden eben keine großen, Terminator-Aktionen in irgendwelchen Städten oder in irgendwelchen Gebäuden machen. Ne? Ist halt total unrealistisch. Und das ist hier wirklich toll dargestellt. Vor allem, man habe ja im Hinterkopf, sie ist ja schwanger, gell? Also und dann zunehmend hochschwanger. Also die kämpfen sich da 9 Monate durch den Wald. Oder leben im Wald halt. Und ich finde die gerade diese Tragik und diese Zerrissenheiten, was machen wir jetzt? Die Welt ist im Arsch und wir kriegen ein Kind und wie sorgen wir dafür, dass das eine Chance hat und weil das Problem ist ja auch, sobald du ein Kind hast, kannst du ja viel schlechter dich durch den Wald schlagen, ne? Dann hast du erstmal ein schreiendes Kind und so und was, um das dich kümmern musst und so, also so Problematiken, die für jemanden, der einen Actionfilm wollte, halt relativ fremd sind und auch störend sind, aber also ich fand das toll, es war ein toller Film, der halt, ja, das ist kein neues Genre und es ist nicht total neu, aber ich fand das gut beleuchtet. Also wirklich eine echte Empfehlung.
Okay. Ich war ja nicht so die Survival-Horror-Bock so unbedingt, aber ja, an sich Androiden-Apokalypse immer gut. Ja. Außer in echt.
Nee, also es ist halt, man muss halt sich diesem Setting ein bisschen hingeben, ja? So ein bisschen sagen so, okay, das, ja, die Androiden haben diese Apokalypse ausgelöst, aber das muss nicht dazu führen, dass ich in jeder Einstellung Androiden sehe, die mich verfolgen, sondern die können auch so eine vage Bedrohung sein, die mich in diese dystopische Ausnahmesituation zwingen. Und in der lebe ich jetzt und mit der muss ich irgendwie umgehen. Und wenn man das schafft, irgendwie abzuspalten, dass es eben kein Roboter-Action-Film ist, dann tut er das, was er soll. Also, ich fand, das ist ein super Film. Mit super
Schauspiel. Alright.
Ich glaube, es wäre nichts für mich geworden.
Nee, für dich ist das nichts.
Ja.
Gut. Mother.
Und ich habe geweint.
Naja, das spricht doch schon dafür.
Ja, genau.
Wir haben ja vor 2 Wochen oder so haben wir über James Bond gesprochen.
Mhm.
Da gibt's ja einen berühmten Nebendarsteller, der heißt Q. Und ihr habt jetzt einen Film geschaut, der nennt sich Anon. Hat das irgendwas miteinander zu tun?
Nein.
Was für, eine wunderbare Überleitung.
Ein bisschen an den Haaren herbeigestolpert, aber
nie, ja, das ist mir noch nie passiert.
Nein, Anon ist ein Film aus dem Jahre 2018 mit Jude Law und Amanda Seyfried.
Nee. Nee,
Clive Owen, Entschuldigung. Es war Clive Owen, nicht Jude Law. Ich nehme alles zurück.
Ja, mein Gott, sehen alle gleich aus, gell? Ja, ja.
Genau, alle ein Dings. Und Amanda Seyfried, die stimmt jetzt aber, in, sagen wir mal, den beiden Hauptrollen. Das Ganze spielt in einer Zukunft, in der es im Grunde keine Privatsphäre mehr gibt. Offensichtlich haben alle Personen schon von Geburt an ein Implantat im Auge, oder sagen wir mal, die Augen sind Cybernetics, also so ich spiele die ganze Zeit Cyberpunk, da kann man sich auch die Augen auswechseln lassen. So in die Richtung geht das. Aber hier ist es verpflichtend, also offensichtlich haben alle Personen einfach ein besonderes Auge, mit dem alles aufgezeichnet wird, was sie sehen, und alles ständig hochgeladen wird, damit die Ordnungsbehörden, wie sagt man, die Polizei zum Beispiel, in diesem endlosen Data-Stream darin Verbrechen ermitteln kann. Und unsere Clive-Owen-Figur ist ein solcher Polizist. Sein Job ist im Wesentlichen, so die kleinen Alltagskriminalitäten so aufzuklären, aber es macht halt eigentlich keiner mehr irgendwas Schlimmes, weil sowieso klar ist, die Polizei guckt in den Data-Feed rein, scrollt das zurück und schaut halt, was du gesehen hast zu dem Augenblick oder was die anderen Leute, die noch mit im Raum waren, gesehen haben zu dem Zeitpunkt, und dann ist halt relativ schnell klar, alles klar, der da hat die Handtasche geklaut, und dann wird er verhaftet und fertig. Polizeiarbeit ist also relativ einfach geworden und es langweilt ihn auch ziemlich. Für die Leute selbst haben diese Implantate noch den Vorteil, dass sie so, wenn man jetzt immer überlegt, was Apple mit seiner AR-Brille demnächst machen will, dann kann man sich diesen Film angucken, da sieht man, was diese AR-Overlays in der Welt so, was die einem so geben könnten. Man sieht dann halt alles, was man anguckt, hat irgendein AR-Overlay, entweder ist es Werbung oder es sind Informationen zu den Gegenständen, die du da anguckst, oder was du damit machen
welcher
kannst.
Welcher Vorteil? Du hast eben gesagt, haben den Vorteil. Ich fand, es waren nur Nachteile eigentlich.
Naja, das ist halt ein permanentes, die machen ja alles darüber. Ganze Kommunikation, die telefonieren damit, die, das ist ihr, was bei uns das Smartphone ist, ist bei denen halt ins Auge eingebaut. Ich fand das schon sehr charmant irgendwie. Natürlich nicht diesen Privacy-Verlust, aber
zum Beispiel, dass deine Freundin, während du Sex hast, dann sagst du, was schaust du dir gerade an? Also im übertragenen Sinn, an was denkst du gerade?
Ja, genau, also heute.
Und sie sagt, dann möchte ich mal die Wiederholung sehen von den letzten 3 Minuten.
Das ist halt
ein Traum.
Diese Szene fand ich halt sehr, also das war so ein Satz, an dem blieb ich auch hängen. Und ich glaube, der war da drin, um eben klarzumachen, dass diese Annahme von Privatsphäre, die ist weg in dieser Gesellschaft. Du hast die nicht mehr. Also es gibt nichts mehr, was privat ist. Und darauf zielt der Film. Das ist im Grunde die gesamte Aussage des Films. Und das gipfelt dann in der Rede, die Amanda Seyfried ganz am Ende hält, die ich natürlich jetzt nicht vorwegnehmen kann, wo sie das, also sie spielt, um vielleicht noch zur Story 2 Worte zu sagen, es passieren dann Morde. Diese Morde, normalerweise würden die ja super einfach aufzuklären sein, und unser Herr Polizist ist offensichtlich so ein bisschen aus der Übung, was gute alte Polizeiarbeit angeht, weil wenn er nicht im Stream zurückscrollen und den Täter sehen kann, dann weiß er nicht, was er machen soll. Und das stellt die Polizei dann erstmal vor Probleme, weil jetzt müssen sie tatsächlich mal irgendwie was ermitteln, und das können sie gar nicht mehr so gut, deshalb tun sie sich da anfangs ein bisschen schwer, irgendwann fangen sie dann doch damit an. Und was da nämlich passiert ist, dass eine Hackerin oder ein Hacker, wie wissen wir nicht, offensichtlich sich reingehackt hat in diesen Stream, und dann ist es so, dass die Todesopfer dieser Morde, dass die kurz bevor sie erschossen werden, sehen die nicht mehr das, was sie aus ihren Augen eigentlich sehen würden, sondern da ist quasi drüber projiziert der
und
Blickwinkel
damit ja den Täter sehen würden.
Und damit den Täter sehen würden, genau, sondern da ist in dem Augenblick sehen die den Point of View des Täters. Das heißt, die sind in dem Augenblick total verwirrt, was jetzt gerade passiert, weil sie halt nicht mehr aus ihren eigenen Augen schauen, sondern irgendein Videofeed sehen, der nicht ihr eigener Blickwinkel ist.
Sehen.
Und sich selbst von außen sehen und dann wie eine Waffe auf sie gerichtet wird. Aber du kannst dich ja dann auch nicht mehr so richtig bewegen, weil du verlierst ja völlig die Orientierung. Du musst ja quasi ein Third-Person-Game steuern aus einem völlig absurden Blickwinkel. von schräg hinten oder von schräg von der Seite oder von vorne oder irgendwas. Das ist, also du weißt, du, damit kannst du in dem Augenblick gar nicht umgehen. Und dann siehst du, wie eine Waffe auf dich gerichtet wird und abgedrückt, und dann zack, end of stream, und dann ist derjenige tot. Und das heißt, die Polizei, wenn sie dann in dem Augenblick zurückscrollt, dann sieht sie diesen Point of View des Täters, sieht einen Handschuh und eine Waffe, aber sieht natürlich den Täter nicht. Und alle anderen Aufzeichnungen, die sie dann anzapfen, da ist auch immer alles rauseditiert worden. Also es ist offensichtlich begnadete Hackertum am Werk. Und Amanda Seyfried spielt die Rolle der Hauptverdächtigen, die dann in den Fokus der Ermittlungen rückt. Und dann beginnt das typische Katz-und-Maus-Spiel von so einer typischen Ermittlergeschichte. Das Ganze in sehr entsättigten Farben, in einer sehr dystopischen Palette gedreht. Ein sehr langsamer Film, ein sehr ruhiger Film. Die Musik ist nur so
wunderschön brutalistischen Umgebung. Also die Architektur
auch, war
grandios.
Die Architektur war sehr brutalistisch, ist genau das Wort. Ich musste ein paar Mal an Brasil denken irgendwie, an so manche, also nicht so psychedelisch wie in Brasil, aber so Sachen, die da hingebaut wurden. Ein paar Mal musste ich an V for Vendetta denken. So verschiedene von diesen dystopischen Filmen kamen so ins Gedächtnis, und das Ganze sehr ruhig inszeniert. Die Musik ist nur so ein ätherisches Geklänge, einfach nur so Klangwelten.
Zum Teil fast wie so ein Film noir schien es, also sowohl in der Bildsprache als auch in der Musik. Ja. Also was Schatten und sowas angeht, war sehr noirig.
Und auch ganz darauf bedacht. Soll ich
das Daniel mal auf die Liste schreiben, oder?
Fast. Vielleicht, ja.
Ja, ist schon so ein Neo-Noir, kann man schon sagen.
Würde ich schon auch sagen, ja. Und also der Cop, der so mit seinem Job so ein bisschen hadert und dann aber den richtig guten Fall kriegt.
Hast du auch Kritikpunkte? Ich nämlich schon.
Ja, habe ich. Zu langsam.
Ja, zu lang fand ich ihn.
Ja, bisschen, wobei er ziemlich kurz ist, 1:40, also, aber er fühlte sich an
manchen Stellen zu lang an. Komme ich gleich noch mit Gegenbeispielen, aber ja, man hätte jetzt schon machen wir gleich. Die Gegenbeispiele kommen direkt in der Kapitelmarke danach.
Okay.
Das ist nämlich nicht von ungefähr direkt danach.
Ja, das habe ich schon gedacht, als ich das da habe stehen sehen.
Was mich ein bisschen genervt hat, waren die Geräusche, die der Feed macht. Also das ist doch das Erste, was wir bei unseren Handys machen, wenn wir ein Handy neu haben, dass wir alle Scheiß Dingsgeräusche ausschalten, alle Klickgeräusche, die ganze Mist. Und dieser Feed, den die Leute andauernd hören, ja, wenn die Straße lang gehen, dann sehen die ja dauernd Informationen von anderen, und alles macht Geräusche, und zwar immer so entweder piepsen oder mechanische Geräusche. Es rattert immer so wie auf dem Bahnhof die Anzeigentafel rattert dauernd durch.
Genau.
Und dann denkst du, das ist ja wie ein Tinnitus, ja, da bist du doch wahnsinnig. Warum schaltet man das nicht ab?
Aber ich fand's so leise abgemischt, dass es mich nicht gestört hat. Ich fand's auch albern, ja, aber
mich hat's auch nicht so stark gestört, aber ich dachte, wenn ich einer von denen wäre, ich würde wahnsinnig werden.
Ja, okay.
Ja, aber das ist ja immer so, dass Computer auch Geräusche machen, egal was man, wer jetzt wieder Festplatten aus irgendeinem Datencenter klaut, das macht ja immer
bing. Auch diese komischen Leisten da an der Seite, die immer so sich so, weiß nicht, so als würden sie irgendwelche Zoom-Stufen oder so anziehen. Ich weiß nicht, was das war, was da immer rechts und links an der Seite war.
Ja.
Film macht natürlich zwangsläufig, wenn er das zeigen will, ganz viel Point-of-View Kamera-Angle. Was der Film aber auch versucht, ist so dieses Every Frame a Painting umzusetzen. Und das gelingt ihm auch teilweise wirklich toll. Also diese brutalistischen Bauwerke, auch dieses Polizeipräsidium von innen, was eigentlich nur nackte Betonwände sind, in riesigen Räumen mit 500 Meter hohen Decken. Und dann sitzen die da an vier Schreibtischen, wo nichts drauf ist.
Ja, geil.
Die haben ja auch keine Computer und nichts. Die setzen sich zu fünf an den Tisch und starren einfach leer in die Landschaft, weil sie ja in ihren Augen gucken.
Und genau, die machen ja nicht mal irgendwelche Bewegungen mit der Hand. Die gucken ja wirklich nur.
Die gucken nur, genau. Und du siehst ganz oft so Großaufnahmen auf Augen, wo sich Pupillengrößen ändern, um klarzumachen, dass die Leute jetzt wieder irgendwas da drin gucken. Und man sieht dann halt sehr viel POV einfach und demzufolge das, was auf den Computerbildschirmen wäre oder in den Augen halt ist. Und das ist gut umgesetzt.
Ich meine, dadurch ist es natürlich eine perfekte Rolle für Clive Owen, der wieder mal überhaupt nicht schauspielert. Also wirklich gar nicht. Das ist so ein beschissener Schauspieler, das ist unfassbar. Also selbst als der geschlafen hat, da gibt es eine Szene, wo er schläft, selbst das kann er nicht spielen. Da macht er dann so ein Duckface, wo ich mir dachte, warum machst du denn jetzt ein Duckface, du Idiot? Du schläfst. Also der ist so mies.
Wahnsinn. Ich glaube, du meinst die Stelle, wo er nur so tut, als ob er schläft, oder?
Ja, ja, klar.
Ja, okay, das, ja. Ja, und dann ist viel Sex drin, also Amanda Seyfried, ja. Boobs sind auf jeden Fall dabei.
Das will man ja
auch
sehen. Also.
Und ich fand den Sex halt zu viel, also unnötig viel halt einfach.
Hat mich nicht gestört, aber ich stehe
nee, natürlich auf Amanda Seyfried. Das stört einen in dem Fall nicht, aber es ist halt aus der Story her, der Film ist schon nur 1,40 lang und er hat an manchen Stellen Längen und dann gibt es aber immer noch so dreiminütige Sexszenen, wo er halt schlecht Schauspielern darum pornolisieren darf.
Arbeitet.
Ja, manchmal auch stehend von hinten und das sehen wir dann auch wieder aus seinem Blickwinkel.
Mhm.
Ja, und
oh, stimmt, auch das war so schlecht geschauspielt.
Das Bewegung, der Sex war teilweise auch wirklich schlecht geschauspielt.
Unfassbar schlecht, ja. Er ist einfach so ein mieser Schauspieler. Also, es ist tragisch. Warum besetzt man diesen Typen?
Ich fand, der passte irgendwie in diese Rolle, weil er hatte so dieses
Roboterhafte.
Ja, dieses Gelangweilte von diesem Job, das hat er schon irgendwie so.
Ja, stimmt, gelangweilt wirkt er, ja.
Soll ich den jetzt schauen oder nicht?
Ja, der gefällt dir, der ist super.
Ja.
Für dich.
Ich glaube schon auch, ja. Weil das halt mal was anderes ist. Das hat diese, klar, ich sag mal, der Kriminalfall und wie er dann gelöst wird, ist jetzt nicht so wahnsinnig komplex. Aber,
Aber es ist schon so noir und so.
Diese Idee, eine Welt komplett ohne Privatsphäre, wo wirklich auf jeden zugegriffen werden kann. Und dann da wenige Ausnahmen, die sich offensichtlich Hacker, die das können, aber eben ohne zu versuchen, alberne Hacker mit schwarzen Hoodies vor Computertastaturen im Keller mit einer Tüte Chips darzustellen und in alle Klischeefallen zu treffen.
Chips?
Ist das, ist das hier sehr, sehr stylisch gelöst und man tappt halt nicht in diese Falle, alle möglichen Klischees aufzumachen, sondern das ist und bleibt in der Bildsprache alles extrem slick und ich glaube, deshalb wird er dir gefallen. Auch wenn er auf der Story-Ebene, auf der Komplexitätsebene hätte man da gut nochmal eine Schraube anziehen können. Und immerhin hat er nicht gemacht, was ich gedacht habe, dass er machen wird. Also ich ging irgendwie davon aus, dass irgendwann dann so die Lösung irgendwie so in der Mitte des Films dachte ich, okay, und dann ist die Botschaft des Films, wir müssen jetzt alle mal wieder offline gehen und man muss jetzt immer wieder gut alte offline Kopf-Dings machen und er nimmt sich aus dem Netz raus und fängt sie dann so. Das habe ich gedacht, dass der Film dahin gehen würde und in die Falle ist er auch nicht getappt, sondern er bleibt in seinem Setting und er bleibt in seinen Constraints, die er sich aufgebaut hat und befreit sich da nicht einfach draus und erzählt uns so eine platte Pseudobotschaft, sondern er bleibt in dieser Welt und dealt damit, was er da zur Verfügung hat und das fand ich gut.
Eine Sache habe ich nicht verstanden und zwar in dieser Zukunft, warum hat jeder fucking Idiot eine Waffe? Ich weiß, in Amerika heutzutage ist das so, aber in so einer Welt wäre das doch garantiert nicht so. Also, das ist doch völlig unplausibel, oder? Mal ganz abgesehen davon, du hast eine Waffe, die du gar nicht benutzen kannst, weil du weißt, dass du sofort überführt wirst und sofort dafür zur Verantwortung bist. Also, du weißt, du hast diese Waffe, um sie nicht zu benutzen. Das ist doch totaler Bullshit. Das ist doch einfach, da hat sich einfach der amerikanische Filmemacher nicht von seiner Gegenwart lösen können, oder?
Ja, außer er hätte, das ist das, was auf der Story eben so ein bisschen dünn bleibt. Es wird ja später etabliert, dass es diese Erinnerungsveränderungshacker gibt und dass man die auch beauftragen kann, gegen Geld Sachen aus diesem Feed raus zu editieren, die man da nicht drin haben will. Und der Film baut es aber so auf, dass die Polizei mega überrascht ist, als sie das zum ersten Mal sehen. Also die sind ja von den Socken gehauen, wissen ja, kommt sofort das FBI angelaufen, alles total mega spannend gerade. Und später sehen wir dann aber, du gehst da irgendwo Drogen an der Ecke kaufen und lässt dir dann kurz diesen Clip da von diese 30 Sekunden, wo du irgendwie das Geld von dem Dealer gegeben hast und hast das Koks genommen, das lässt du dir dann irgendwie im Dark Web irgendwo von irgendjemandem aus dem Feed raus editieren und dann ist das Thema wieder erledigt. Und damit müssten theoretisch ja auch Morde möglich sein. Das kostet dann wahrscheinlich mehr, das raus zu editieren. Und dafür dürfte die Polizei dann nicht so mega überrascht sein, aber na gut.
Ja, ist nicht so ganz kohärent, ja.
Ja.
Ja. Naja, okay, ich habe es mir auf die Liste geklickt. Vielleicht rede ich in ein paar Wochen auch nochmal kurz drüber und sag, ob ihr recht habt.
Ja.
Hattet. Du hast es eben schon angedeutet. Jetzt kommt was quasi darauf Bezug nimmt. Du möchtest über Black Mirror sprechen.
Ja, im Endeffekt nicht darauf Bezug nimmt, sondern Anon ist im Endeffekt, wie ich finde, eine Black Mirror-Folge, die einfach ein bisschen zu lang ist.
Denn, ja, das habe ich auch schon mal irgendwo gehört und gelesen.
Ja, hast du Black Mirror gesehen?
In Ausschnitten nicht wirklich viel.
Also viel, ich habe es auch noch nicht komplett gesehen. Das ist ja eine Serie, wenn man so will, oder eigentlich eine Kurzfilmsammlung in, ich weiß nicht, 6 Staffeln oder so, 5 Staffeln, die aber zum Teil ganz kurz sind. Ja. Die zum Teil nur aus 5 Filmen bestehen. Ein Film dauert in der Regel so eine knappe Stunde. Und handelt, also ist eine britische Serie und spielt in der nahen Zukunft. Und es werden eben so Tech-Themen behandelt, so ähnlich wie bei Anon auch. Im Endeffekt nicht nur so ähnlich, sondern im Endeffekt diese Story ist in Black Mirror auch in ganz vielen Geschichten mit drin, zum Teil besser umgesetzt. Und die machen eben nicht über die ganze Serie eine fortlaufende Geschichte und eine fortlaufende Welt, sondern es werden so Fragmente immer erzählt. Also es wird eben in einem Film oder einer Episode wird dann eben dieses Thema Post-Privacy, diese Sache mit dem Feed, also dass du alles filmst durch deine Augen und das dann auch hast und darin zurückspulen kannst und nochmal anschauen kannst und jemand anderem zeigen kannst, das gibt's auch in der Black Mirror-Folge, ich glaube in Staffel 2 oder so. Also es ist deutlich davor entstanden. Die Serie ist von 2011 bis 2019, also Anon findet irgendwo am Ende davon statt. Das heißt, die haben alle diese Black Mirror-Folgen schon gesehen. Das heißt, man kann Anon schon, ich finde, mit Fug und Recht vorwerfen, dass der Black Mirror abkupfert. Denn das ist schon sehr 1:1.
Schade, dass sie ganz so lang sind, oder? Also, weißt du, wenn du bei Black Mirror sehen kannst, so geht's, knackig und kurz.
Wahrscheinlich kam es mir deswegen zu lang vor. Wahrscheinlich wäre mir das nicht aufgefallen, wenn ich den Film ohne Black Mirror gesehen zu haben, gesehen hätte. Aber dadurch, dass ich wusste, genau die Geschichte, die erzählen, erzählt Black Mirror halt in 55 Minuten.
Aber ja. Dem Bob ging es doch auch so, oder?
Ja, ja, klar. Das ist bei dem Film schon auch, ist schon getrennt davon auch. Zu Black Mirror. Ich finde, eine grandiose Sammlung. Das Problem, oder ein Problem ist, dass es so ein bisschen schlecht zu greifen ist, weil es halt eben diese Fülle an Episoden hat, die nicht zusammenhängen. Das heißt, du hast
auch
nicht eine
Cast
Story.
Ne? Das ist immer wieder.
Auch von Carsten, die sind immer neue Leute.
Das sind quasi Kurzfilme, oder? Das ist Kurzfilmsammlung, die zwar eine Stunde gehen, aber.
Genau, ja, ja, genau. Und die spielen nicht mal alle in der gleichen Welt. Also da ist auch, ich glaube, die zweite Folge gleich von der ersten Staffel, vielleicht auch die dritte Folge, ich weiß nicht genau, die spielt in so einer bisschen ferneren Zukunft, wo die auf irgendeinem Planeten sind und die ganze Zeit, oder irgendeinem Raumstation sind und die ganze Zeit mit dem Hometrainer fahren müssen, um Energie zu erzeugen. Und wenn sie das nicht tun, dann kriegen sie irgendwelche Punkte abgezogen und also ganz selten. Und dann ist dann
noch. Gab's das nicht mal bei diesem Haus, wo die alle eingesperrt waren?
Ja, stimmt, das gab's auch, du hast recht, das gab's auch bei Big Brother. Und da ist dann noch so ein, lustigerweise so ein, was auch da zu Big Brother passt, so ein bisschen, so ein Casting, Gesangscasting-Dings ist in dieser Folge noch mit drin. Also, das ist nicht alles auf der gleichen. Also oft ist es so, unsere Welt mit ein bisschen mehr Handy oder virtuelle Realität-Fähigkeiten. Also es ist viel virtuelle Realität, es ist eben viel, weil es eben auch, ja, ist schon auch billig zu filmen natürlich. Es ist viel so, diese Post-Privacy-Sache, im Endeffekt wie bei Anon auch. Aber es sind wirklich knackige, richtig gute Geschichten. Ich habe die erste Folge, die ich gesehen habe, war eine aus der, ich glaube, letzten Staffel, Striking Vipers war das. Das ist bisschen blöd, weil nämlich bei Netflix sind die Staffeln irgendwie in der falschen Reihenfolge. Und wenn man das einfach so durchschaut, dann schaut man es halt falsch rum. Das heißt, man muss bewusst die erste Staffel anwählen und die halt erst schauen. Dadurch habe ich eben erst eine zu neue Folge geschaut, was kein Problem war, weil, wie gesagt, es baut nicht aufeinander auf. Und die hat mich komplett umgehauen, weil das war Thema so, man lernt sich kennen in einer virtuellen Realität und hat dort ein anderes Geschlecht angenommen, als man in Wirklichkeit hat und verliebt sich dann ineinander und wie ist das Thema non-binary und trans und sowas, gell? Das war so das Thema, was da angesprochen wurde, aber auf eine sehr kluge und sehr nicht mal allegorische Weise, aber irgendwie eine Weise, die's wirklich sehr, sehr, wie soll ich es nennen, wo man eine Fühlung zukriegt. Also das ist wirklich super gemacht. Und es sind nicht alle Folgen super, aber es sind wirklich Perlen dabei. Und das ist tatsächlich ein Hauptproblem, finde ich, dass man diese Perlen sind eigentlich filmische Meisterwerke für sich. Natürlich zu kurze Meisterwerke, Kurzfilme, klar. Aber die verlieren dadurch so ein bisschen ihre Brillanz, dadurch, dass sie in so einer Serie eingebettet sind. Also da sind Filme, zum Beispiel USS Callister. Das ist eine Star Trek-Dystopie. Also es handelt eben von so einem Star Trek-Game und wie das eben ganz bös schief gehen kann. Also so eine Star Trek-virtuelle Realität. Ein fantastischer Film, wirklich ein für sich gesehen als Film, ein fantastischer Film mit einer tollen Idee, wirklich dystopisch und wirklich, wirklich super. Und ich weiß, man kann bei Letterboxd zum Beispiel, kann man auch die einzelnen Folgen von Black Mirror eben bewerten, was ja schon zeigt, dass sie von Letterboxd als einzelne Filme angesehen werden und das ist auch richtig. Trotzdem, mir ging es ja jetzt auch so. Ich habe ja jetzt nicht irgendwie eine Folge gesehen und dann hier darüber gesprochen, sondern ich habe gedacht, ich schaue mal die ganze Serie und spreche dann darüber. Und dadurch nehme ich ja den einzelnen Folgen unheimlich viel von ihrer Wichtigkeit. Ne? Habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich fand, es passt halt jetzt gut zu Arnon. Aber es ist nicht nur ein Meisterwerk, es sind ganz viele Meisterwerke. Also da gibt es eine Weihnachtsfolge. Also findet nicht in einer Staffel statt, sondern die steht so für sich. Da geht es so um virtuelle Realität und der Möglichkeit von Folter in virtuelle Realität. Also wirklich heftig. Gestern habe ich eine Folge gesehen, wo es um im Endeffekt so Instagram, so dieses, man gibt sich gegenseitig Bewertungen für alles Mögliche und eben nicht nur für die Fotos, die man postet, sondern für alles. Also du gehst auf der Straße, dich rempelt jemand an, du drehst dich um und gibst ihm eine negative Bewertung und dadurch kriegt er so, wie in China, so eine Bewertungsnummer,
ja.
So ein Score und das hat dann Auswirkungen darauf, wie kreditwürdig er ist und so, also total heftig. Also auch wirklich eine krasse Folge, aber unfassbar gut. Abgestürzt heißt die auf Deutsch.
Ich glaube, Nosedive. Ich hab nur eine geschaut, die allererste mit dem Premierminister.
Die ist gar nicht mal so gut, leider. Das ist schade, dass die mit der anfangen, weil die nicht so richtig gut ist.
Und die hat mich schon total gehuckt. Hm. Aber wie das halt so manchmal bei mir ist, dann vergesse ich, dass ich da noch was gucken wollte. Dann sitze ich abends da, denke mir so, Mensch, ach ja, wolltest du mal gucken? Und
schau echt mal weiter oder ich empfehle dir ein paar. Also es gibt echt so ein paar, auch so einen mit so einem Androiden, so irgendwie, Frau verliert ihren Mann und bestellt sich dann einen Androiden, der genauso aussieht und der Android, freundet sich damit ihr an oder so. Also wirklich total berührend und heftig und kleine Geschichten, aber richtig gut. Also es ist ein, brillant. Kann man nicht anders sagen.
Ja.
Oder, ja, doch eine Sache noch. Komm, wo denn? Eine Sache, die mich auch berührt hat. Da ist eins, da geht's ums Thema, jemand anderen zu blocken, ja, was wir ja bei so bei WhatsApp und bei Telefon und sowas alles machen können. Und da ist eben die Möglichkeit, jemanden wirklich zu blocken. Also du gehst dann raus und wenn mich jemand geblockt hat, dann sehe ich den halt nicht mehr, dann sehe ich dann nur noch so einen grauen Schatten da, wo der ist. Und ich kann ihn halt nicht mehr sehen.
Geil.
Und da ist halt das, genau, und der Clou ist da halt, dass es trennen sich zwei und die Frau blockt ihren Ex-Mann, aber eben nicht nur für sich, sondern auch fürs Kind. Und der Mann kann halt sein eigenes Kind nicht mehr sehen und so. Also es ist so derb.
Boah.
Und genau, und so, wo es einen wirklich angreift, wo man sich denkt so, boah, scheiße, wir sind auf einem richtig beschissenen Weg. Das ist nicht gut, was wir da tun. Und es ist berührend und toll. Und schaut das an. Schaut Black Mirror.
Okay. Sehr gut. Will do.
Black Mirror. Mhm. Das wird ja wieder so eine aufwendige Folge, sehe ich schon. Anon muss ich jetzt gucken, dann Black Mirror. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Zeit habe ich gar nicht. Aber ich fange gerade die Playoffs an, ich muss Football gucken.
Ja, aber das Gute an Black Mirror ist halt, das mache ich ja auch so, schaue ich jetzt schon sehr lange, schon bestimmt ein Jahr, dass man das nicht sofort laufend schauen muss. Man darf es halt dann nur nicht vergessen, Stefan.
Danke für den Hinweis. Vielleicht kannst du einfach hin und wieder in unsere WhatsApp-Gruppe gucken. So, jetzt wäre es mal wieder Zeit für eine Folge Black Mirror. So, mittwochs, genau. Donnerstagsabend, sowas. Das wäre gut.
Ja, genau. Weil das eben nicht zusammenhängt. Also das, man braucht sich nichts merken und es sind immer neue Charaktere und neue Schauspieler und alles gut und wunderbares britisches Englisch. Also
so geht's mir ja bei manchen Serien auch, dass ich, dass die Leute immer wieder
immer neue Schauspieler, nichts gemerkt. Wunderbar.
Ist wie bei Game of Thrones.
Boah. Das muss ich mal irgendwann mit jemandem gucken, der mir immer erklären kann, wer ist die ganze Zeit, um den das nicht nervt.
Aber das ist auch überhaupt nicht dein Genre. Also.
Ja, aber ich habe zweieinhalb Staffeln geguckt.
So müssen wir zusammen Expanse gucken. Wow. Du guckst mit mir Expanse, ich sag dir immer, wer ist und warum.
Ja. Ja, so oft, wie wir es schaffen, uns zu sehen, da sind wir in 15 Jahren fertig, vielleicht.
Ja, ist gut.
Bei Expanse spielen doch gar nicht so viele mit.
Ist nur ein paar. Aber es ist komplex verwoben, insofern.
Ja, das stimmt.
Ja, vielleicht reichen mir auch drei Betreuungstermine und danach kann ich das selber machen. Wie in so einer vernünftigen Therapie. Apropos Therapie, ihr beide habt Man from Uncle, ich habe keine Ahnung. Ihr beide habt Man from Uncle geguckt und habt gesagt, ich habe ihn total abgefeiert. Ich habe
mir
keine Ahnung. Ich habe wirklich null Ahnung mehr, um was es geht.
Also am 26. April 2019 haben wir den in der Sendung besprochen.
Also bitte.
Folge 576, in der du 9,5 Punkte für diesen Film gegeben hast.
Krass, oder?
Und wärmstens dabei warst, mir den zu empfehlen, weil du einfach sehr begeistert warst. Man from U.N.C.L.E., ein Guy Ritchie-Film aus dem Jahre 2015 mit Henry Cavill und Armie Hammer und Alicia Vikander in den drei Hauptrollen.
Armie Hammer haben wir doch jetzt ein paar Mal geguckt, oder?
Armie Hammer hatten wir in diesem italienischen Film, den Christoph so problematisch fand. Und Henry Cavill ist halt Superman und weiß nicht, noch tausend andere Sachen. Und Alicia Vikander hatten wir hier natürlich ganz prominent mit Ex Machina und wahrscheinlich noch fünfmal sonst. Genau, worum geht's?
Armie Hammer hatten wir ein paar Mal jetzt, du hast recht, ja. Ich habe ja auch das Gefühl, dass wir ihn jetzt häufig hatten. Aber genau, worum geht's, Bob?
Ja, wir haben eine Geschichte, die so im Agentenmilieu angesiedelt ist, spielt in den, ich weiß jetzt nicht genau, 60er oder frühen 70er, irgendwie sowas. Mhm. Also ist noch nicht so lange her, dass der Krieg zu Ende ist. Und wir haben auf jeden Fall noch einen eisernen Vorhang. Und
Wir haben Henry, vor allem einen eisernen Vorhang, genau.
Genau, Henry Cavill spielt einen ehemaligen Dieb, der aufgrund von Verwicklung mittlerweile CIA-Agent ist. Und Armie Hammer spielt einen KGB-Agenten. Und die beiden sind in der Eröffnungsszene noch Gegner und der Amerikaner ist dabei, die von Alicia Vikander gespielte Automechanikerin.
Mit der Amerikaner meinst du Henry Cavill, gell?
Richtig. Aus Ost-Berlin rauszuholen.
Das ist mir gleich bei einem meiner Hauptpunkte bei diesem Film. Okay, ja, Entschuldigung.
Genau, also er ist dabei, die von Alicia Vikander gespielte Ost-Berliner Automechanikerin aus Ost-Berlin rauszuholen und der KGB-Agent ist darauf angesetzt, das zu verhindern, dass das passiert. Und dann gibt es erstmal schöne Verfolgungsjagd durch Ost-Berlin, was ich übrigens toll gemacht fand, weil ich mein Ost-Berlin tatsächlich, mein DDR-Ost-Berlin wiedererkannt habe. Also ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber die ganze Wirkung, die Stadt in diesem Film hatte, war so, wie das damals gewirkt hat. Also es war wirklich beeindruckend.
In den 60ern warst du da dabei?
Ja, in den 60ern war ich nicht dabei, aber ich war halt in dem Ostblock Ost-Berlin halt durchaus noch dabei. Mhm. Klar, das wird nicht 1:1 so ausgesehen haben und ich war vielleicht auch nicht in diesen Straßen. Aber so der Vibe, das Feeling, was so rüberkam, wie sie da durch die Straßen, so sah das aus. Das fand ich beeindruckend. Genau, und dann ist nach viel Action sind sie dann halt irgendwann raus und
ich komme schon auf Touren.
Warum? Okay, geil. Gleich darfst du.
So geärgert. Die Folge, die ich heute gehört habe vom Sneakpot, da hat der Bob auch irgendeinen Film zusammengefasst und der Christoph so, Alter, damit kannst du nicht anfangen, komm zum Punkt.
Ja.
Was war das denn?
Danach müssen sie jedenfalls zusammenarbeiten. Ich komme jetzt auf den Punkt. Danach müssen die, der Russe und der Amerikaner zusammenarbeiten, weil jetzt geht's gegen Ex-Nazi-Schergen, die eine Atombombe haben und wollen die irgendwie nach Südamerika bringen. Und das muss unbedingt verhindert werden. Und deshalb kommt da irgendwie noch der britische Geheimdienst noch mit reingeritten mit Hugh Grant in der Rolle des britischen Geheimdienstkoordinators. Und jetzt sind also die Leute, die normalerweise nie zusammenarbeiten, haben wir so Odd-Couple-Geschichte. Die werden zusammengesteckt und müssen jetzt die bösen Atombomben-Ex-Nazis zur Strecke bringen. Und das ist dann unsere Agenten-Story im Guy Ritchie-Look. Wo fängst du jetzt mit Hayden an? Jetzt geht's los.
Also, diese Autoverfolgungsjagd in Ost-Berlin, ja? Mhm. Diese Autos, die gab's halt nicht in Ost-Berlin. Die gab's nicht mal in den 80ern in Ost-Berlin. Geschweige denn in den 60ern. Das war so, da hatte man, also man hat ganz häufig in diesem Film gemerkt, dass der Filmmacher überhaupt keinen blassen Dunst von der DDR hat. Also wirklich gar keinen.
Wo ich mich auch drüber geärgert habe, der Trabi klang falsch. So klang ein Trabi nicht.
Genau, und es war halt der einzige Trabi, weil sonst, was sind die da gefahren? Die sind dauernd so Autos gefahren, so, die es halt im Osten nicht gab. Und die es halt, ja, vor allem in den 60ern. Und das zog sich so durch. Also es war halt, weißt du, die sprechen dann dauernd von Ostdeutschland. Da sagt dann die Frau, die aus Ost-Berlin kommt, spricht dann von Ostdeutschland. Die spricht nie von der DDR. Es wird niemals DDR gesagt. Es wird immer Ostdeutschland gesagt. Fucking, niemand hat Ostdeutschland gesagt. Das ist Quatsch. Dann diese Party in Italien, die sah halt aus, wie man sich halt als Guy Ritchie in den 2000er Jahren eine Party in den 60ern, eine Motto-Party in den 60ern, eine 60er Jahre Motto-Party vorstellt. Aber halt nicht wie eine Party in den 60ern aussah. Das war halt alles so.
Da fehlte der Mettigel.
Der Mettigel und vor allen Dingen hier dieser Artischocken-Schnaps.
Ja, genau, China.
Den alle trinken.
Die Leute mögen China.
Und genau, das war nämlich das, man kann von dem Film halten, was man will, aber auf der Roseninsel, das fühlte sich tatsächlich nach damals an. Und das hier fühlte sich halt nicht nach 60ern an. Das fühlte sich nach 2000er an. Ja, 2000er, wir machen mal eine 60er-Jahre-Motto-Party mit Champagner. Das war alles total cool, sah super cool aus, sah, auch die Verfolgungsjagden waren super, ja, also habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber es war halt, ich weiß nicht, das war so, wir hätten ein bisschen recherchieren müssen, dann wär's viel besser geworden. Und also die Besetzung ist eine Katastrophe. Und
warum?
Thema der Russe wird von einem Amerikaner gespielt.
Der aber
Deutsche
einen tollen,
wird von
einer
Schwedin gespielt.
Ja.
Und der Ami wird von einem, na sagen wir mal Briten, also von jemandem von den Kanalinseln, da muss man ja auch drüber diskutieren, was der ist, aber sagen wir mal Brite gespielt, ja? Why? Und dann spricht die, ich wusste überhaupt nicht, auf welcher Scheißsprache ich das schauen soll. Ja, ich habe englisches Original, spricht halt Alicia Vikander, Deutsch und die kann
Deutsch
halt
Deutsch. Mit harten Airquotes, ja.
Also ich kenne echt viele Schweden, die besser Deutsch sprechen als sie. Ja, viele, ich kenne nicht viele Schweden, aber viele, die besser Deutsch sprechen als sie.
Alle.
Also wirklich.
Das ist wirklich schlimm.
Das, ja.
Und auch
und
so Nebenrollen.
Warum nimmt man denn
gell?
Sie?
Ach, ja, das verstehe ich auch nicht, weil man wahrscheinlich unbedingt Alicia Vikander, wahrscheinlich hat Guy Ritchie die auf irgendeiner Party getroffen, hat gesagt, hier mit mir im nächsten Film oder so, keine Ahnung, wie das gelaufen ist.
Spielt aber Deutsche, komm.
Genau.
Ist doch egal,
also das habe ich auch nicht verstanden.
Niemand, wie Ostdeutschland klang.
Sie nehmen halt noch später für ihren Onkel, nehmen sie Silvester Groth, der
immerhin,
Deutscher ist
immerhin,
und das natürlich dann entsprechend kann. Und für ihren Vater nehmen sie Christian Berkel, heißt er, glaube ich, auch beide bekannt, also der eine aus hier Inglourious Basterds hat ein Goebbels gespielt, der Sylvester Groth, und also auch internationale Profile sozusagen. Und Christian Berkel unter anderem im Untergang drin. Also da hätte man für sie halt auch irgendwie, keine Ahnung, nimm Franka Potente oder irgendwas. Also wirst schon irgendwie einen finden.
Ja, oder Diane Krüger von mir aus.
Ja, ja, ach, die kann nicht mal ihre Ü-Punkte.
Das triggert dich hart, gell?
Das triggert mich immer, ja.
Ja, du hast recht, hätte irgendjemand nehmen können, ja.
Jessica Schwarz, irgendwen, findest schon irgendwen, der diese Rolle spielen kann.
Die vielleicht ein bisschen Berliner, ja, die süße Berlinerin, die du so magst. Ja, die hätte man dafür nehmen können.
Genau, ja. Die hätte man dafür nehmen können. Ja, oder Daniel Brühl oder irgendwen, ist mir doch egal, aber.
Ja, wirklich, wirklich, echt.
Die weibliche Hauptrolle wird von Daniel Brühl gespielt.
Und auch bei den anderen, ja, man will einen schicken Amerikaner, warum nimmt man den britischsten Briten, den man finden konnte, warum?
Ja, weil der Film James Bond ist, ja, also der redet zwar über den CIA und KGB, weil das muss halt so sein, aber eigentlich ist das ja James Bond. Und der ganze Film atmet James Bond, der will diese Klassen der Art mit Drei Tage des Kondor und all diese ganzen Agentenfilme.
Das hätte man ja lösen können, indem man seiner Geschichte einfach noch eine Nuance hinzugefügt hätte, nämlich dass er eigentlich aus Großbritannien stammt.
Das Ding ist aber, die Geschichte ist nicht von Guy Ritchie, sondern die ist aus einer Fernsehserie. The Man from U.N.C.L.E. ist eigentlich eine Fernsehserie und insofern hätte er jetzt nur noch die Wahl mit der Besetzung gehabt, aber vielleicht, ja, ich weiß nicht, warum er es so gemacht hat.
Und den Russen, warum muss man den Russen von Armie Hammer spielen lassen? Also verstehe ich auch nicht.
Weil er einen großartigen Russen gemacht hat.
Der war doch aber ein Klischee-Russen.
Ja, aber natürlich, es sollte ja lustig sein. Der russische Akzent, den er sich zugelegt hat, war um Größenordnung besser als Alicias Deutsch. Also, warum nimmt man
keine Kunst.
Warum nimmt man, wenn man schon in Berlin dreht, ja, und manche Sachen haben sie offensichtlich in Berlin gedreht. Und da ist eine Szene, wo der Henry Cavill geht in so eine Autowerkstatt rein. Gut, die ist wahrscheinlich nicht in Berlin gewesen, die war wahrscheinlich irgendwo in London im Studio. Und da ist Alicia Vikander drin und er kommt rein und fragt den erstbesten Mechaniker dass er zu sowieso will. Und der sagt, gern hintern durch, Tür links. Und du denkst dir so, Alter, danke, ja genau, so haben wir den ja gewählt. So, das war nur eine Nebenrolle. Das war irgendeine beschissene Nebenrolle. Ich alleine kenne drei Exil-Deutsche, die in London wohnen. Die hättest du einfach nehmen können. Zerr die in das Studio und sag, kannst du mal geh nach hinten links durch die nächste Tür sagen. Danke, reicht. Wunderbar. Szene im Kasten.
Was sie zu ihm sagt, habe ich bei einer Stelle drei oder viermal zurückgespult, weil ich es einfach nicht verstanden habe. Weil sie einfach so beschissen Deutsch spricht.
Es war Deutsch, genau. Es war nicht Englisch.
Ja, genau.
Ja.
Und irgendwann habe ich es dann aufgegeben und habe auf die deutsche Tonspur umgestellt und dann hat man halt dieses Thema Deutsch als Fremdsprache nicht mehr, weil das ist ja da schon Thema. Die sprechen ja zum Teil Deutsch, damit die anderen sie nicht verstehen oder ja.
Sprechen also, auch Italienisch dann am Ende viel.
Ja, das ist dann natürlich weg, aber es war mir egal. Ich habe dann gesagt, nee, ich schaue jetzt auf Deutsch. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Mist.
Auf Netflix ich hatte auf Englisch die Untertitel an, die du allerdings nur, wie waren das? Doch, die konntest du auf Englisch schalten. Und dann sind aber noch eingebrannte Untertitel in so einem 70er-Jahre-Orangen-Riesenfont in den Film eingebrannt, die du dann natürlich nicht ausschalten kannst. Und dann hast du zwei Untertitel, die sich überlagern. Einmal den großen Font, der in den Film eingebrannt ist und einmal dann den Overlay Closed Captions, der da so noch rübergelegt wird von der Software. Das ist auch nicht unbedingt zum Vorteil des Filmgenusses. Aber ja, so war das dann halt.
Bei so vielen Filmen machen sie es ja, dass sie irgendwie, wenn die Intro-Sequenz läuft oder so, dass sie den Untertitel nach oben schieben, wenn unten irgendwie ein Regisseur auftaucht. Aber wenn unten Text auftaucht, dann schaffen sie das nicht. Was stimmt denn da nicht?
Ja, weiß ich nicht.
Ja.
Aber der Film hatte so viele, so schöne Sachen. Also der erinnerte an ganz vielen Stellen so an die alten Bond-Filme. So diese Szene mit der Party, die du vorhin erwähnt hast, wo...
Das hat schon Spaß gemacht, keine Frage.
Wo Henry Cavill da so reinkommt und sich dann da so durch diese Party so fast wie durchtanzt irgendwie und die Kamera verfolgt ihn und er rennt dann irgendwie durch die Küche und irgendwie schnappt sich hier ein Champagner und nimmt sich da noch irgendwas zu essen mit von so irgendeinem Tablett von so einem vorbeilaufenden Kellner.
Ja, so
und irgendwie sieht man,
auf so eine Party sollten wir auch mal wieder gehen, oder?
Ja.
Das wäre schon schön, so vorbeigehen, ein Glas Champagner nehmen und ein paar Häppchen essen und so.
Boris Johnson macht doch so Partys, wenn wir da
nicht machen. Ja, nicht mehr lange,
Lass mal da einladen lassen. So eine Gartenparty bei Boris Johnson.
Ja.
Ja, aber da musste ich so dran denken, dass du siehst quasi irgendwie einen Sean Connery oder einen Roger Moore in dieser Szene. Also er steigt da schon in große Fußstapfen und es funktioniert. Also es sieht halt einfach fantastisch aus. Und auch das diese
wieder ein Darstellerin. Geralt von Rivia.
Wen?
Geralt von Rivia.
Wer ist das?
The Witcher?
Achso, gucke ich ja nicht.
Ja, deswegen habe ich den Film ja geschaut, weil das wurde mir natürlich empfohlen, nachdem ich The Witcher geschaut hatte, weil halt der Hauptdarsteller ist.
Ja, ja, okay. Diese Elizabeth Debicki heißt die Schauspielerin, die Bösewicht-Chefin spielt, ist auch, finde ich, ziemlich fantastisch gemacht. Also auch ja, das Titelbild, was man überall immer sieht, wo sie oben auf dem Sofa liegt und Henry Cavill liegt unten, das ist ja so das Foto, was wir, glaube ich, auch im alten Artikel drin haben, im alten Sneakpot-Artikel 576. Die macht das schon auch gut, so eine absolute Comic-Bösewichtin quasi zu spielen.
Ja.
Der hat schon Schauwerte und der hat richtig Spaß gemacht. Also ich fand den toll. Und ich kann das gut verstehen, dass Stefan 9,5 Punkte gegeben hat. Von dir offensichtlich weniger.
Ja, also ja, ich finde Henry Cavill auch super und ich finde auch die anderen, bis auf Vikander, kommen super rüber da drin. Der macht schon Spaß, keine Frage. Ist klar, ist halt ein alberner Film. Aber es hätte halt so leicht ein noch viel besserer Film sein können. Gell? Also wenn man halt so ein bisschen recherchiert hätte und ein bisschen besser besetzt hätte, wäre es schon noch besser gewesen. Aber gut.
Also schauspielerisch habe ich der Vikander da nichts vorzuwerfen. Halt, die ist halt falsch besetzt, wenn sie Deutsch sprechen soll. Ja, das ist das Hauptproblem. Den Rest macht sie ja sehr, sehr solide.
Es ist auf jeden Fall besser, als Madonna zu heiraten.
Das wird Guy Ritchie ewig nachhängen. Das müssen wir immer erwähnen.
Ja, das stimmt. Ja.
Oh, sehr gut. Schön. Ein Thema haben wir noch. Jedenfalls ein Filmthema haben wir noch. Du hast jetzt Empire fertig geschaut. Das hast du schon vor ein paar Wochen angekündigt. Dass du dich da endlich drauf stürzen würdest. Du hast ja vor Folgen schon mal darüber gesprochen.
Vor 500 Folgen etwa?
Oh, nicht ganz, aber ja.
Nicht? Ich weiß nicht. Ich gucke jetzt gerade, wo ich stehen habe.
Genau, das war diese Hip-Hop-Producer-Serie oder Musikproduzenten-Serie.
Ja, ich habe gerade keine Ahnung, wo es steht. Wahrscheinlich dann im alten
Freestyle.
Buch genau, Freestyle. Ist eine
soll der Bob dir einen Beat machen oder geht's so?
was ist das eigentlich? Eine Seifenoper am Ende, die im Music Business spielt. Es handelt von einem Plattenlabel, Empire, das meistens geführt wird von der Figur Lucius Lyon, die gespielt wird von Terrence Howard. Und der hat noch eben seine Familie dabei. Eine ziemlich extravagante, extrovertierte Ex-Ehefrau und dann auch irgendwann wieder Partnerin, nachdem sie aus dem Gefängnis zurückkommt. Cookie Lyon, die wir neulich gesehen haben in dem Muppets-Film, in diesem Muppets-Halloween-Film. Und dann noch drei Kinder, also drei Söhne, und es geht für ihn so erstmal, also in der ersten Staffel geht es darum, an wen übergibt der Empire, an wen seiner Söhne, weil er selbst todkrank ist. Und was wir in der ersten Staffel lernen, ist, dass todkrank nicht bedeutet, dass man sterben muss am Ende der Staffel, sondern es kann auch bedeuten, dass man dann wieder gesund ist. Ist halt eine Seifenoper, gell?
Kann es ja durchaus mal passieren.
Ja, genau. Ich meine so Amyotrophe Lateralsklerose muss nicht tödlich sein. Was kann auch Ding? Einfach wieder ALS, also das, was Stephen Hawking hatte. Ja, genau. Man kann auch einfach plötzlich wieder gesund sein, weil die Ärzte haben sich einfach geirrt. Man hatte gar nicht ALS. So lösen die solche Sachen. Tut mir leid, dass ich jetzt die erste Staffel gespoilert habe, aber so what. Gewöhnt euch dran. So geht das die ganze Zeit. Ja? Also man kann eigentlich immer sicher sein, wenn jemand todkrank ist und Krebs hat, kann man sicher sein, der stirbt nicht. Stirbt dann meistens jemand anderes. Es sterben schon Leute auch, es werden vor allem schon auch ein paar Leuten ins Gesicht geschossen und so. Es ist schon, also es hat zum Teil echt Gangster-Serien Elemente. Denn das sind schon Gangster halt, die Lions. Aber es ist auch viel Musik drin. Also ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass es eine Musical-Serie sei. Ja, ich finde den Begriff schwierig hier. Es ist halt ganz viel R&B und Hip-Hop. Ich weiß nicht, ob das in den späteren Staffeln auch noch so ist. Ich weiß, dass es in den ersten Staffeln so war, dass die Musik von Timbaland war und das merkt man extrem. Also es ist extrem Timbalandig. Der war halt damals auch gerade modern, als die ersten Empire-Staffeln gedreht wurden. Also die ist von so aus dem letzten Jahrzehnt. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, so von 14 bis 20 oder so. So grob. Ich weiß nicht genau, so in dem Dreh. Und das macht schon Spaß die meiste Zeit oder eigentlich durchweg. Aber man muss sich halt darauf einlassen, dass es eine Seifenoper ist. Gell? Also das ist halt, wie ich es beschrieben habe, schon auch abstruser Blödsinn ist. Wilde Rachegeschichten und Intrigen und Allianzen, die sich dann wieder neu bilden. Ist nicht ernst zu nehmen, aber ist lustig und sehr unterhaltsam. Cookie wird am Ende ein bisschen Drama Queen mäßig, das hat mich etwas genervt. Also gerade in der letzten Staffel, aber auch, ich muss sagen, gerade die letzte Staffel hat mich sehr berührt, wirklich sehr spannend, sehr berührend. Wir haben zwischendrin, haben wir dann sowas, was auch so ein typischer Seifenoper Dreh ist. Der Hauptdarsteller, also die Terrence Howard-Figur, Lucius Lyon, verliert dann sein Gedächtnis. Natürlich, das kommt natürlich auch vor, gell, ist ja klar. Und ist dann ein ganz anderer, ist dann eben nicht mehr der Gangster, sondern ist dann so ein ganz besinnlicher, empathischer, der er früher mal war, und wird dann geführt von so einer Krankenschwester, die ganz offensichtlich sinister ist, die gespielt wird von Demi Moore. Also es ist so fantastisch. Die Tochter von Demi Moore spielt auch ganz viel mit, also die Rumor Willis. Es spielen überhaupt unheimlich viele Gaststars mit, also gerade so aus dem Musikbusiness. Alicia Keys hat eine kleine Rolle, Joss Stone hat eine große Rolle. Das Ding ist unheimlich rund und macht unheimlich Spaß. Also ich war damals ein krasser Fan in der ersten Staffel.
Ja, dann du wurde hast die total gefeiert.
Genau, die zweite Staffel wurde ja sehr schnell abgesetzt. Die wurde ja innerhalb von, ich weiß nicht, 3 Folgen, wurde die ins Spätnachtprogramm verschoben und dann abgesetzt. Und jetzt ist das Zeug halt bei Disney. Die ersten 5 Staffeln, die 6. Staffel leider nicht. Allerdings ab der 3. Staffel nur auf Englisch. Also man merkt, das Ding ist in Deutschland nicht gut gelaufen und ist ziemlich stiefmütterlich behandelt. Macht aber nichts. Wir haben die ersten 2 Staffeln auf Deutsch geschaut und haben es dann auf Englisch schauen müssen. Und das war auch gut so. Also ich glaube, ich würde es jetzt komplett auf Englisch schauen, weil das ist schon vom Stil und wie die reden und wie der Gesang eingebunden ist, das ist schon viel besser auf Englisch. Also es ist Faulheit, es auf Deutsch zu schauen und die wird einem halt dann abgenommen, weil geht halt dann nicht. Und das ist okay. Also zum Teil sogar die englischen Untertitel geschaut, weil die deutschen Untertitel nicht gepasst haben. Da war dann irgendwann so, was ist denn das jetzt? Das passt doch überhaupt nicht. Das stimmt doch gar nicht. Und dann haben wir auf englische Untertitel umgeschaltet und dann haben wir irgendwie 40 Minuten weiter geschaut und dann kamen plötzlich die Szenen, die zu den deutschen Untertiteln gepasst haben, die wir am Anfang der Folge sehen. Das war so, was ist denn da passiert? Keine Ahnung, wir haben dann mit englischen Untertiteln weitergeschaut, das war okay so. Nee, also das ist durchaus empfehlenswert. Also das ist, wie gesagt, es ist eine Seifenoper mit Musik, mit R&B und Hip-Hop. Aber das kann man gut schauen. Also auf Disney Ja, wenn euch das liegt, macht das. Ihr beide glaube ich nicht so. Ihr seid da nicht so die Zielgruppe. Aber es gibt bestimmt Leute, die da die Zielgruppe. Ich weiß nicht, das ist nicht so Seifenopern.
Das ist schon der Hip-Hop bei uns hier im Haus.
Boah, geht so. Ja, schon. Also wenn. Hip-Hop
höre ich schon mal so. Ich wüsste jetzt auch nicht irgendwie eine Serie, die ich sagen würde, wenn euch die gefallen hat, dann gefällt euch auch Empire. Das ist echt schwer zu sagen. Also ich kann's nicht. Also ich weiß es nicht. Es ist Intrigen und Seifenoper im Music Business mit Hip-Hop und R&B. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Aber es ist toll. Also mir hat es Spaß gemacht wieder.
Okay.
Alright.
Gut, wer sich dadurch angesprochen fühlt, bitte schauen, unbedingt. Also ich habe das Gefühl, dass mir das irgendwie gefallen würde, aber 5 Staffeln, das ist halt, ich schaffe ja nicht mal Black Mirror. Und Arnon wollte ich auch noch gucken. Ja.
Schau lieber Black Mirror als Arnon. Es gibt so viele gute Black Mirror-Folgen, die du vor Arnon schauen kannst. Ja,
aber naja, wir haben ihm gesagt, ja, dass es da Boobs gibt und deshalb ist er jetzt sold.
Wie meinst du das jetzt?
Nee, ich weiß nicht.
Ja, okay, alles klar.
Nun denn. Empire.
Haben wir noch Themen?
Ja.
Aber die Filmthemen sind aus.
Die Filmthemen sind aus, aber...
Habt ihr schon nachgeschüttet?
Ja.
In euren Bädern?
Mehrfach.
Nachgeschüttet?
Okay.
Ich schütte schon wieder zurück in die Flasche, so viel ist da drin.
Ich habe übrigens noch eine Serie geschaut, über die spreche ich aber erst nächste Woche, weil mir noch eine Folge fehlt. Aber das heißt, wir haben nächste Woche auch schon wieder Content.
Eieiei, sehr gut.
Ich bin schon wieder mit einer Serie durch, aber die hat auch nur eine Staffel.
Achso, was denn?
Kids auf gelesen, Netflix. Ja. Diese Kids-Spiel-Dings. Da spreche ich nächste Woche drüber.
Ja, gut. Du möchtest über deine Hühner reden. Endlich. Also nach Monaten und so weiter.
Nach Jahren.
Ja, immer so ein Reminder, wo ich irgendwie drin schaue, alle 4 Monate Christoph nach den Hühnern frage. Jetzt kann ich endlich damit aufhören.
Ja, die Hühner sind endlich da. Es sind 3 der Hühner. Mein Huhn ist noch nicht da.
Sind sie aus der Kiste gekommen.
Hat der Rest der Familie sich die gleichen Hühner ausgesucht?
Wie die gleichen Hühner?
Hattest du nicht erzählt, dass jeder sein eigenes Huhn, seine eigene Sorte hatte?
Ja, aber ich halt eine andere.
Ach so, und die anderen 3 haben aber die gleiche Sorte.
Ja, die Kinder wollten die gleiche, die wollten so Zwergseidenhühner. Und die Theresa hat dann irgendwo gelesen, dass die Zwergseidenhühner gerne gesellig untereinander, die möchten gerne mehrere Zwergseidenhühner neben sich haben. Und deswegen war sie dann davon abgekommen. Sie wollte eigentlich so ein Huhn, was nach Huhn richtig aussieht. Und dann hat sie gesagt, naja,
so ein Standardhuhn.
Wie bitte?
Wie heißt denn so ein Otto-Normal-Standardhuhn, wie man es auf dem Bauernhof sieht?
Ein Italiener wäre zum Beispiel ein Standardhuhn oder ein Vorwerkhuhn, das wäre so ein richtiges Standard-Standardhuhn. Oder ein Viandotthuhn, das wäre auch ein Standardhuhn. Ja, also was halt nach Huhn aussieht, so nach, wie man so ein Huhn in so einem Kinderbuch zeichnen würde. Ja? Und die Theresa hat sich eben jetzt hat gesagt, ja komm, dann nimmt sie halt auch so ein Zwergseidenhuhn, damit die sich nicht einsam fühlen. Ja,
ja, aber wenn die dann 2 gegen 1 sind, das ist ja auch blöd, oder?
Ja, diese Seidenhühner haben allerdings auch die Eigenschaft, dass sie ziemlich geschmeidig sind. Also sie sind nicht sehr aggressiv und so.
Da kommt dein großes Huhn und richtet das.
Genau. Und das. Mein großes Huhn, was ich möchte ja ein Brahma-Huhn, was im Endeffekt genau das Gegenteil von so einem Zwergseidenhuhn ist. Das ist das, was man ein Riesenhuhn nennt. Also es ist, glaube ich, so ziemlich die größte Hühnerrasse, die es gibt.
Wenn du das essen wollen würdest, brauchst du einen neuen Backofen.
Ja, genau. Das ist so ein richtiges Fleischhuhn. Also das würde sich auch eignen zum Essen. Diese Zwergseidenhühner eignen sich ja für gar nichts, gell? Da ist ja nichts dran und sie legen kaum Eier. Also es ist,
ach so. Ist ja nicht mal so, da brauchst du ja pro Person so ein Huhn, wenn das mal.
Ja, auf jeden Fall, ja. Nee, und deswegen habe ich jetzt auch noch keins. Das ist ein Grund, warum ich jetzt noch keins habe. Ich habe mir nämlich gedacht, damit die sich gut aneinander gewöhnen, weil diese Zwergseidenhühner haben nämlich auch eine Eigenschaft, die brüten unheimlich gerne. Schiebe ich denen einfach, wenn die Brutsaison anfängt im Frühjahr, schiebe ich denen einfach ein oder mehrere Brahma-Eier unter und dann sollen die halt mal so Brahma-Eier ausbrüten und die Brahma-Hühner dann als ihre eigenen Kinder aufziehen, weil dann gehe ich davon aus, dass die sich auch verstehen.
Und sich wundern, wieso das quasi...
Die Kinder sind viel größer als wir, was ist denn da passiert?
2 Stunden nach der Geburt ist es größer als Papa. Seltsam.
Da sind so Vögel ja nicht so, ich meine, Thema Kuckuck, ja, ist ja gleiches Thema. Das merken ja Vögel nicht, die sind ja so dämlich. Ich meine, der Kuckuck ist ja auch in der Regel viel größer als seine Eltern. Da bin ich gespannt. Nee, das größere Problem ist, dass man ja nicht weiß, welches Geschlecht das Huhn hat, wenn es aus dem Ei kommt. Ne? Und deswegen werde ich auch wahrscheinlich, also das muss ich bei meiner Frau noch durchkriegen, weil die ist jetzt der Meinung, dass ich damit mehrere Hühner durchkriegen will oder so, werden wir mehrere Eier ausbrüten lassen. Einmal, weil man ja gar nicht sicher weiß, ob überhaupt was rauskommt, gell? Und halt was rauskommt, weil wenn das ein Hahn wird, dann kann der nicht bleiben. Gell? Das ist, weil Hahn ist halt laut und sexuell übergriffig und sorgt dafür, dass man dauernd
nachruft. Diese armen kleinen Zwerghühner, wenn da so ein Hahn sich auf die drauf wirft, oh Gott, das möchte ich nicht haben.
Nee, das möchte ich nicht haben.
Aber er muss den doch zum Mittagessen verarbeiten.
Aber das musst du erst aufziehen, weil du darfst ja jetzt nicht mehr Küken schreddern.
Nee, das würde ich verboten nicht machen.
Nein, ich meine, aber in dem Zusammenhang habe ich gelesen, dass es jetzt irgendwie neue Technologien geben soll, ich weiß nicht, ob die schon da sind, mit denen man schon im Ei frühzeitig feststellen kann, was es ist. Und das ist ja genau das, was du brauchst, oder?
Ja,
aber ich weiß nicht, ob das bezahlbar ist irgendwie für den Privatmenschen.
Wahrscheinlich nicht fürs Einzelne. Nee, ich habe bei uns im Hühnerverein, in dem bin ich jetzt, oder Geflügelverein bin ich jetzt eingetreten und habe ich gleich gefragt. Ja, natürlich. Nee, musst du ja
weil du nimmst seinen Lauf. Wir sind voll im Ohr.
Du musst ja deine Hühner impfen, regelmäßig gegen Newcastle und gegen noch irgendeine andere Krankheit, weiß ich jetzt nicht. Das ist so eine Schluckimpfung.
Ist das nicht ein Fußballverein?
Ja, auch. Impfen und auch ein Bier,
gegen Newcastle Bayern.
Brown. Ich glaube, die kriegen auch dieses Bier. Das ist, glaube ich, diese Schluckimpfung. Und das funktioniert so, dass man da in den Geflügelverein geht und die haben dann einen großen Bottich von dem Impfstoff angerührt und da bringt man Fläschchen mit und dann kriegt jeder ein Fläschchen abgefüllt und kann damit dann seine Hühner zu Hause schluckimpfen. Und es wäre halt unbezahlbar, wenn man da praktisch das selbst irgendwie beziehen würde. Ne? Deswegen ist das eben gut, dass man das so über den Geflügelzuchtverein macht. Und es kostet dann auch nichts. Also ich zahle halt meinen Beitrag für den Geflügelzuchtverein im Jahr und dann kriege ich halt 4-mal im Jahr da diese Schluckimpfung. Und damit ist der Beitrag im Endeffekt auch schon wieder drin. Und von daher gibt es eigentlich keine Alternative.
Bis der Geflügelverein dann irgendwie plötzlich da wie so ein Kleingartenverein ist, dann wird ein Arbeitstag angesetzt und musst du mithelfen.
Ja, der Reza hat auch schon gesagt, komm nicht auf die Idee, dich in irgendein Amt wählen zu lassen. Und ich gesagt, nee. Habe ich nicht vor. Ich bin ja auch kein Züchter, ja. Es ist ja, ich finde, das ist eher für Züchter, die dann, ich bin ja nur ein Anhängsel, ich züchte ja nicht. Und da habe ich auf jeden Fall gefragt, ob die eine Möglichkeit kennen hier in der Gegend, wo man Hühner schlachten lassen kann. Und da hat er auf einen gezeigt, ja, er hier, er macht es da vorne. Und da hat er halt auf einen gezeigt, der gerade ein im Freien vor der Laube im Hühnerverein in einem großen Bottich gerührt hat und dort es war kein Hühnerfleisch, es war Schweinefleisch, so ein Kesselfleisch gerührt hat. Also der wohnt offensichtlich auf dem Gelände des Geflügelzuchtvereins. Keine Ahnung. Und er sah auch eher rustikal aus, also dem nehme ich das auch ab, dass der so einen Huhn schlachten kann. Mal gucken, ob das nötig wird. Ich hoffe eigentlich nicht. Aber ja, wenn, dann wird das wohl so laufen, ne? Und es kann natürlich auch sein, wenn wir denen jetzt 3 Eier unterschieben, dass das halt drei Weibchen sind, die hier rauskommen, oder drei Hennen.
Ach,
ja, und das ist eben das, was meine Frau befürchtet, dass wir dann drei Hennen haben und ich dann sage so, also wenn das jetzt Hennen sind, dann behalten wir doch drei Hennen, dann haben wir halt sechs Hühner, ist ja nicht so schlimm.
Und das ist halt, ah, das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen.
Und das ist dann halt gegen die Abmachung, dass jeder ein Huhn bekommt. Aber mal gucken.
Ja, warum schiebst du die dann drei? Warum schiebst du nicht eins unter und dann wieder eins und wieder eins?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, das kann man machen, aber das ist, also es ist mir erstens ein bisschen peinlich, wenn ich
beim Brüten auch abwechseln
zum Züchter gehe und sage so, ich möchte gern ein Ei haben. Und er sagt, ja, okay, ein Ei, hier hast du ein Ei. Und dann komme ich nach einer Woche wieder und sage, ja, jetzt möchte ich gerne noch ein Ei haben. Also,
ja,
ein bisschen peinlich, muss ich sagen.
Es war ein Hahn.
Wir haben drei Hühner, ich finde, die können auch auf drei Eiern sitzen.
Es war ein Hahn, ich musste ihm den Kopf abbeißen. Meine Hühner waren zu blöd, ich auszubrüten. Ich brauche noch eins.
Ich habe es
auf dem Heimweg fallen lassen.
Wir haben doch auch gekocht als Frühstücksei, Mist.
Es klebt im Fußraum von meinem Auto.
Statistisch müsste es eigentlich mit den drei Eiern am ehesten hinkommen, finde ich, weil ich gehe halt davon aus, dass ein bisschen ein Schwund ist beim, ob es überhaupt ausbrütbar ist. Und dann hast du halt 50-50. Und dann sind drei Eier eigentlich genau das, was du haben willst, gell?
Ja, am Ende haben die keinen Bock auf Brüten und dann sitzt du den ganzen Tag auf dem Ei rum.
Ja, doch, die brüten mich verrückt. Die haben heute schon, sie haben ja bisher jeden Tag ein Ei gelegt, also nicht jedes Huhn, sondern insgesamt jeden Tag ein Ei.
Das ist doch aber ein Ei am Tag, ist doch ganz gut, oder?
Ja, wir haben
jetzt. Sind die normal groß oder sind die kleiner?
Normal groß. Ja, normal groß für ein Wachtelei vielleicht.
Echt so klein.
sie sind nicht so klein wie ein Wachtelei, aber sie sind, also wenn du es siehst, würdest du sagen, es ist eher ein Wachtelei als ein Hühnerei. Also Theresa hat auch gefragt, so wie viel Eier müssen wir denn nehmen, wenn wir das in Kuchen machen? Dann hat er so, also der Züchter gemeint so, naja, also zwei auf jeden Fall. Statt eine. Ich muss es mal wiegen. Ich bin der Meinung, es ist eher drei Eier, braucht man, um ein Ei zu ersetzen. Das ist echt winzig.
Ey, da kann man zum Frühstück, da kannst du sonntags zum Frühstück sechs Eier essen. Geil, oder?
Die Theresa hat auch schon gesagt, also da darf mein Mann dann auch drei Eier zum Frühstück essen. Habe ich mir auch gedacht, so, also fünf ist eher angemessen.
Hast du die schon gegessen? Schmecken die wie normale Eier? Ja, sind ja auch normale.
Sie sind ultra gelb. Also das Eigelb ist wahnsinnig gelb, aber ich glaube, das hängt nicht davon ab, was für Hühner sind, sondern was die denen zu essen geben. Und da merkt man halt einfach, dass so ein Züchter seine Viecher halt viel besser füttert, als die selbst als Biohühner in der Landwirtschaft gefüttert werden. Also es ist halt...
Okay. Ach so, ich dachte, es ist die rote Farbe von deinem Haus, die sie abknabbern.
Nee, das noch gar nicht. Die kommen ja bisher so gut wie gar nicht raus. Also die sind ja im Stall. Und ich dachte ja auch so, ich muss hier den Garten sicher machen. Ich habe ja noch in unseren Zaun habe ich ja noch Äste reingeflochten, damit die auch ja nicht flüchten können. Ja, flüchten, Pustekuchen. Die Hühnerklappe trauen die sich nicht raus. Ich muss das...
Warte mal, bis dein großes Kampfhuhn kommt.
Genau. Ja, es kommt ja auch klein als Küken.
Ach, du meinst, das kriegt dann diese neurotische Störung von den Eltern mit. Das ist ja wie bei Menschen, das ist ja nichts anders.
Ich muss immer die große Klappe aufmachen und jetzt so nach vier Tagen schaffen sie es, dass sie mal aus der Klappe raus, also nicht aus der Klappe, sondern aus der großen Tür rauskommen. Aber die bleiben wirklich, also wenn die sich mal 30 Zentimeter vom Stall weg entfernen, dann ist schon viel. Also sind echt ultra schissig, die Viecher. Bin gespannt.
Wie lange hat es denn gedauert, bis sie aus diesem Pappkarton rausgekommen sind, da hattest du uns ja das Foto geschickt, wo sie nicht aus dem Pappkarton wurden. Genau.
Am nächsten Morgen waren sie nicht mehr drin. Also sie waren den ganzen, also wir haben sie mittags bekommen und dann waren sie den ganzen Tag und die ganze Nacht waren sie in diesem Karton und morgens waren sie dann rausgekommen. Also ja. Ich und glaub, ein Huhn war tatsächlich
ausgekippt, aber gut. Deswegen habt ihr auch keine Hühner.
Eins tot umgefallen, wegen Schock. Ja,
genau. Die anderen brüten einfach und bewegen sich gar nicht mehr.
Ja, und ist es denn möglich, dass das Brahma-Huhn-Ei zu groß ist und dass sich das dann da draufsetzt und es körperlich gar nicht abdecken kann?
Nee, überhaupt nicht, weil das Brahma-Huhn nämlich gezüchtet ist auf Fleischproduktion. Das ist ein ganz klassisches Fleischhuhn. Das heißt, es hat eine relativ schlechte Legeleistung, so wie diese Zwerghühner auch, und hat auch ganz kleine Eier. Also es ist das Verrückte. Es war ein Riesenhuhn, aber hat kleine Eier.
Da fallen mir so viele gute Scherze ein, die brauche ich aber gar nicht zu sagen.
Ja, genau. Das Huhn hat kleine Eier.
Muskelberg.
Ja, und wir hatten den Züchter gefragt, was machen wir denn, wenn die Hühner nachts nicht in den Stall wollen? Und da hat er gemeint, oh, die gehen in den Stall, kein Problem. Manchmal muss man halt ein bisschen nachhelfen. Und dann hat er gesagt, ja, was macht man denn dann? Weil ich habe irgendwie gehört, das scheuchen Kammerhühner nicht, dann gehen die immer in eine andere Richtung, als man will. Da hat er gemeint, nee, wenn es dunkel wird, dann setzen die sich hin und dann bleiben die sitzen. Die haben nämlich Angst. Dann kannst du die einfach hochnehmen. Und das ist tatsächlich
sehr gut.
Bei einem Huhn, ich glaube vorgestern, war das Huhn irgendwie offensichtlich nachts nicht mehr bis in den Stall gekommen oder es wurde dunkel und dann saß es, also ich gucke in den Stall, denke mir, es sind nur zwei Hühner da, was ist denn da los? Und gucke und dann sitzt es halt am Zaun, aber das ist halt auch nur, also wenn es hochkommt, einen halben Meter von der Hühnerhütte entfernt und saß da halt, hockte sich hin oder hockt da und da habe ich es dann wirklich nehmen können, es hat sich überhaupt nicht gerührt, also es ist wirklich wie erstarrt, wenn es dunkel ist, sind die wie erstarrt. Und dann kannst du nehmen und setzt es in den Stall. Also,
und wenn der Fuchs kommt, dann hat er auch, dass sie in den Kopf beißt.
Ja, das ist das Problem, ja. Oh, deswegen Mann. Sollte man sie abends doch tunlichst in den Stall setzen. Ja, na, aber ja. Das ist ganz nett.
Also, du hast doch diese nicht lebensfähige Modekatze bei dir irgendwo da am Rumlaufen. Mhm. Wenn die dann da so wie in Schockstarre sitzen und außerdem so klein sind. Dann muss es ja nicht mal ein Fuchs sein, oder? Dann kann ja auch so eine Humpelkatze das Ding da mal ummachen. Also da musst du echt positiv sein. Humpelkatze!
Die haben wir gar nicht mehr, die Humpelkatze. Aber wir haben jetzt drei andere Katzen, die Kater, die relativ jagdfreudig auch sind. Also, aber ich glaube, die Hühner sind zu groß für die. Normalerweise jagen doch Katzen so großes Viehzeug nicht.
Ja, Vorsicht. Naja. Aber also Katzen sind ziemlich... Katzen sind ziemlich wehrhafte Kampfmonster. Ich spreche da aus Erfahrung. Das,
ich weiß.
Also die kriegen das tot, wenn sie wollen, ganz klar.
Ja, aber es ist halt die Frage, ob sie es wollen, ne?
Ja, klar, das ist die Frage, aber können tun sie es auf jeden Fall.
Ja, das ist schon, aber also ich habe das erlebt mit der Katze von, oder den Katzen von meinen Eltern. Meine damalige Freundin hatte Kaninchen und die hat sie dann bei uns im Garten laufen lassen und da waren die Katzen schon so eher zurückhaltend. Ich meine, klar, wenn die bedroht werden oder so, dann können die sich schon brutal wehren. Aber bei so einem Tier, was sie nicht angreift und eben doch die Größe von ihnen selbst etwa hat, kommt da nicht der Jagdinstinkt durch, oder? Also habe ich jetzt nicht die größten Befürchtungen. Aber der Fuchs ist halt schon Thema hier, also. Und der Marder auch. Und der Waschbär.
Was?
Den traue ich nicht. Hab neulich gerade von einem Kunden eine WhatsApp-Story gesehen, der hier in der Gegend wohnt. Wo er so ein Nachtvideo vom Waschbär, was er mit der Wildkamera gefilmt hat, publiziert hat. Also gibt's hier.
Interesting.
Und ich habe auf meiner Wildkamera ja einen Marder, weil ich habe ja auch eine Wildkamera im Garten, um zu schauen, wer mir in den Garten scheißt. Ich glaube, es sind die Katzen. Aber ich bin noch nicht dahinter gekommen, weil auf der Wildkamera
die Hühner halt abrichten, damit die den Gartenscheißer angreifen.
Igel, Katze, Marder, ist halt alles drauf auf der Kamera und keine Ahnung, wer mir in den Garten scheißt, aber ich glaube, es sind die Katzen.
Ja. Marder habe ich bei uns im Garten auch schon damals gefilmt, ja.
Ja.
Mit der Wildkamera, ja.
Ja, so Wildkamera ist lustig.
Ja, aber nutzt sich auch schnell ab, ne? Also benutzt man dann so ein paar Mal und dann ist auch irgendwann
ja,
langweilig. Ist
halt immer dasselbe drauf, ja.
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 Ja, man muss halt auch immer viel Videos gucken, wo irgendwas die Kamera ausgelöst hat, was man nicht erkennen kann, wo man nicht weiß, warum sie jetzt da 30 Sekunden Video und dann schaust du dauernd 30 Sekunden Video, wo nur Äste wackeln und denkst du so, was denn jetzt schon wieder? Ja. Tja, so ist das. Da gähnt jemand. Ich glaube, es ist Zeit, dass wir diese Sendung beenden.
Nee.
Aber nicht, bevor wir noch über ein neues Fahrzeug.
Boah. Endlich!
Ist es da, oder was?
Ja, es ist da! Es ist letzte
Unglaublich.
Woche. Dienstag oder Mittwoch?
Ist kurz es nach unserer Sendung, oder? Am nächsten Tag nach unserer Aufnahme?
Ja, genau. Wir haben letzte Woche am Montag aufgenommen. Dienstag ist es gekommen. Er rief mich, der Händler rief mich am Montag an, so, Herr Giswert, Sie werden es nicht glauben. Das Auto ist da.
Oh Gott, oh, hast du gesagt, Auto, das Auto war die ganze Zeit da, du Vogel.
Ja, nein, er hat es etwas anders formuliert. Okay. Und ja, jetzt haben wir endlich ein neues, ich bin hingefahren und hier noch das bitte ausfüllen und hier unterschreiben und da und das und das und dann steige ich ins Auto ein und die Scheiben waren irgendwie ein bisschen beschlagen, weil die es irgendwie den halben Tag in der Werkstatt stehen hatten, weil sie es nochmal aufbereitet haben. Es sah echt sehr schön aus und wenn diese Autos so aufbereitet sind, dann sind die außen noch so glatt und es fühlt sich so schön an und so. Ich fahr los.
Ja, die machen ja auch wieder Neuwagenduft wieder rein, gell?
Nein, das war bei uns zum Glück nicht.
Okay.
Und dann habe ich diese Lüftung vorne Volldampf angeschaltet und fahre vom Parkplatz runter und dann fängt das Ding an zu klappern. So, das kann jetzt nicht euer Ernst sein. Alles klar, weitergefahren, umgedreht, wieder zurückgefahren. So, da ist irgendwas in der Lüftung drin. Das halte ich nicht aus. Und dann kommt er raus und hört sich's an. So, oh ja, das ist blöd. Ich gehe mal jemanden aus der Werkstatt holen. Der geht weg, kommt wieder. Irgendwie 10 Schritte, bevor der Werkstatttyp da ist, hört es auf.
Boah, das kann nicht wahr sein.
Aber immerhin hat der andere gehört.
Der andere hat es gehört, genau. Ja. Und, Gott,
das darf nicht wahr sein.
Ja. Ja.
Das Auto steht unter keinem guten Stern, scheint mir.
Ja, und jetzt ist es manchmal so, wenn ich losfahre, dass mal kurz flattert und dann ist wieder weg. Aber ganz ausfall fahre ich hin und sage denen so, nee, ist nicht. Aber ja, ist halt schon schön jetzt wieder, gerade wenn wir zu fett unterwegs sind, so ein Auto mit wirklich Platz nach oben, nach hinten, nach in alle Richtungen, wenn du auch mal was transportieren musst. Ich muss jetzt irgendwie einen Satz Sommerräder für ein anderes Auto abholen. So, ja, da brauche ich nicht mal was umlegen. Die lege ich einfach hinten rein oder stell die da hinten rein und klappe zu und fahr los. Also das ist wirklich toll, eben endlich wieder ein Auto zu haben, was Platz hat.
Und,
glaube ich, ja.
Ja, jetzt haben wir natürlich, jetzt hatten wir die ganze Zeit diesen Mietwagen und dann hatten wir ja, haben wir jetzt den und dadurch haben wir das andere Auto, das kleine Auto, die ganze Zeit nicht gefahren. Jetzt dachte ich so neulich, oh, jetzt fährst du mal in die Kita oder irgendwo anders, egal, fährst du mit dem kleinen Auto. Ja, ist halt der Akku dann auch irgendwann leer. Blöd. Diese Lämpchen gehen noch alle an, aber wenn man Entzündung dreht, passiert halt einfach nichts.
Shit, hast du ein Ladegerät?
Ich habe ja ein zweites Auto mittlerweile, kann ich ja das so, kann ja, ich überbrücken.
Okay.
Und vor allen Dingen, das steht ja nicht bei uns im Hof, das heißt, ich müsste das über die Bundesstraße schieben, bei uns in den Hof rein.
Oh Gott.
Kannst du die Batterie rausnehmen,
das
rübertragen.
Ach, ich und Batterie rausnehmen, genau. Ja. Da verlege ich eher Verlängerungskabel darüber, um das aufzuladen. Nee, das steht leicht abschüssig, vielleicht schiebe ich es auch einfach an und guck, was dann geht. Ja, oder ich glaube, ich habe sogar Überbrückungskabel. Das habe ich mal irgendwann kaufen müssen, weil irgendjemand liegen geblieben ist. Du musst die nur finden, dann stelle ich die Autos halt voreinander und dann kannst du es ja auch starten.
Ja.
Ja, aber jetzt haben wir endlich, ich habe heute die Sendung erzählt, wo ich erzählt habe, so, ey, wir haben ein Auto gekauft und ist kein Elektroauto und so weiter. Und jetzt keine 2 Monate später kann ich endlich erzählen, so, und jetzt haben wir auch das Auto, nachdem der Fahrzeugbrief da ist.
Fantastisch.
Und können.
Wie sieht der jetzt aus? Ganz frisch neu gedruckt. Steht da irgendwas drauf, dass er neu ausgestellt wurde oder so?
Genau, habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe ihn abgeheftet und damit, wenn wir das Auto verkaufen, der Fahrzeugbrief auch da ist. Also, ich habe ihn natürlich, ich muss es zugeben, ich habe ihn natürlich nicht abgeheftet. Meine Gattin hat ihn abgeheftet.
Sicher ist sicher.
Ja, sonst finde ich das nämlich nicht wieder.
Genau. Ja, schön. Sehr gut. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, ja. Ein schwarzer Touran, aber das hatte ich, glaube ich, schon erzählt.
Mit Chrompaket.
Echt?
Ja, da hat so diese Chromleisten um die Scheiben rum und so.
Also siehst du, was du schon wieder alles. Ja, so, da schicke ich ein Foto und du weißt, was für ein Auto ich habe. Ich weiß
nicht, nee,
dass das er 190 so PS hat. Das geht halt schon gut vorwärts.
Ganz schön viel.
Ja. Boah, das ist heftig, ja.
Ja, aber diese, ja, also ich, schön. Also an Automatik muss ich mich echt noch ein bisschen gewöhnen, dann plötzlich dreht er hoch und mal nehme ich einen Fuß vom Gas und der schiebt und mal nehme ich einen Fuß vom Gas und der bremst. Aber ich in meinem jugendlichen Leichtsinn erkenne da irgendwie keinen Zusammenhang. Und dann gibst du so, hältst den Fuß an einer Station, oder bilde ich mir jedenfalls ein, an einer Station auf dem Gas und plötzlich merkt er so, oh ja, wir können ja auch mal ein bisschen schneller fahren und gib Gas. Ich denke mir so, Alter, ich habe nicht gesagt, du sollst schneller fahren. Ich habe gesagt, du sollst weiter so fahren.
Sicher, dass das nicht der Tempomat war?
Klingt toll.
Der ist sehr, sehr konsequent und entspannt. Nö, den habe ich ganz gut im Griff mittlerweile. Der ist aber nicht so geil wie beim Golf 8, muss ich sagen. Also das muss ja, der war bei diesem Leihwagen, war der schon geiler. Das sind halt auch irgendwie 3 Jahre Entwicklung. Das ist ja bei Volkswagen wie 4 Monate bei anderen Firmen. Entschuldigung, habe ich das laut? Es tut mir leid. Nee, tut's mir nicht. Also da merkst du halt schon, dass da ein bisschen was passiert ist zwischendurch.
Ja.
Ja.
Tja.
So.
Schön.
So ist es jetzt mit einem neuen Auto.
Das ist gut. Wieder Platz. Das ist ja, schön. Habt ihr vier Kindersitze oder müsst ihr immer umbauen?
Wir haben im Moment 3. Also wir haben einmal diese Babyschale und dann quasi für die Große in jedem Auto einen Sitz. Mhm. Wir haben jetzt zu Weihnachten haben wir noch einen Sitz gekriegt. Das heißt, wir haben Babyschale und 3 Sitze und werden über kurz oder lang noch einen quasi kaufen, dass sie diese Vorwärtsfahrsitze, die du auch bis 12 oder bis sie halt keine Sitze mehr brauchen, nehmen kannst und dann immer weiter auseinander friemeln kannst.
Mhm.
Ja, bei der Großen habe ich jetzt schon irgendwie, das ist schon der normale Anschnaller und nicht mehr dieses Gurtsystem.
Echt jetzt schon? Krass.
Ja, die ist ja 15 Kilo und Meter.
Oh ja, das hat bei unserer eine Weile länger gedauert.
Deine Frau ist auch ein Hauch kleiner als meine.
Ja, stimmt.
Vielleicht liegt es daran.
Dafür bin ich größer als du, aber das hat nichts geholfen.
Ja, gut, aber ich denke, beim Sohn wird es bei dir auch ein bisschen schneller gehen.
Ja, der also ist fast jetzt schon so groß wie seine Schwester.
Und sobald 5-Jährige ist noch kein Meter.
Also wir waren heute beim Kinderarzt, sind auch 98,5.
Ja, also ist genauso groß wie die Rose.
Offiziell fährst du also illegal. Nicht, dass du, sag das nicht in dem Podcast laut, ist nicht gut.
Nee, das ist nur Gewicht. In dem Ding steht nur Gewicht.
Ach so.
Nee, und ich musste das ja umbauen, als die im Urlaub jetzt vorne saß. Da, bei dem Auto, was wir, ich weiß gar nicht, das war der alte Golf noch, da saß die ja vorne und das, da gab es kein Isofix vorne. Das heißt, du musstest das eh mit dem Gurt machen. Und dazu musstest du es umbauen und dann habe ich aber auch nicht nochmal das alles wieder zurückgefummelt. Weil es eine elende Fummelei ist, möchte ich nicht.
Ja, das ist das Geile an Isofix. Also ich habe Isofix bei mir vorne im Auto und manchmal, wenn wir irgendwie noch eine 5. Person mitnehmen, also jetzt irgendwie Schwiegermutter oder sowas, dann geht das nicht, weil hinten, du kannst nicht hinten zwischen den Kindersitzen sitzen bei uns im ID3, das geht nicht.
Das ist das Coole, das geht jetzt. Das ging beim Golf auch nicht, aber bei dem neuen geht es jetzt. Und relativ das gemütlich. Cool. Also, das ist und du kannst die Sitze komplett rausnehmen, so ausbauen und in die Werkstatt legen.
Ja, das ist auch cool. Aber die sind schwer wie Sau. Hast du schon mal probiert?
Ja, nee, bei dem nicht, aber bei dem beim Chrysler von meiner Tante habe ich das mal gemacht. Das ist eine Scheißarbeit, die Dinger da rauszufahren.
Ohne Scheiß. Ich habe das mal bei einer V-Klasse, Mercedes V-Klasse gemacht. Ich habe gedacht, ich breche kaputt. Also ich hätte mir das nicht vorstellen können. Und das Schlimmste ist diese Dreiersitzbank hinten in der dritten Sitzreihe, die habe ich versucht in den Keller zu tragen. Ich habe gedacht, ich sterbe. Das Ding wiegt 100 Kilo oder so. Das ist unfassbar.
Ja.
Ja.
So eine Sitzbank, Christoph, die haben wir, glaube ich, mal zusammen ausgebaut, als wir mit unserem Bus nach
Dresden
gefahren sind. Oder?
Ja.
Ja. Da gibt es auch ein Foto von mir, wie ich in meinem damaligen WG-Zimmer auf dieser Sitzbank angeschnallt vor meiner Bar sitze. Also damals gab es noch nicht den Tresen, da gab es nur dieses Backboard.
leidlich gefüllt aus heutiger Sicht. Und ich sitze halt auf diesem Ding und bin kaputt vom vielen Bankschleppen.
Die sind unfassbar schwer, so Autositze, das ist echt krass.
Nee, natürlich war die Bahn nicht mehr drin, weil die ja im Auto schon war. Deswegen war die Bahn nicht da. Ja. Wie sind wir jetzt da gelandet?
Keine Ahnung.
Über dein neues Auto.
Ah ja, stimmt. Ja. So. Aber mehr gibt's auch nicht dazu zu sagen, glaube ich.
Muss das auch für Software-Updates öfter mal in die Werkstatt oder?
Nee, bei dem das ist sehr stabil. Sehr also heute hat's mich, da habe ich Podcast gehört über Bluetooth und hab's dann per Kabel angeschlossen, um's zu laden, mein Handy. Und dann geht aber dieses App Connect, also CarPlay an. Und dann hat das aber nicht geschafft, den Ton vom Podcast, also wie heißt das Programm, was wir benutzen? Overcast auf die Lautsprecher zu legen. Musik ging, aber Overcast habe ich nicht hingekriegt, dass ich den Podcast hören kann. Aber ich glaube, das ist so ein Ultraspezialfall mit 34 Schuldigen in der Mitte irgendwo. Deswegen.
Ja, manchmal, also ich weiß nicht, kann der Wireless CarPlay schon? Nee, das konnten die damals
nicht. Nee, das kann er nicht. Nee.
Das habe ich auch, meiner kann das, aber ich habe es wieder ausgeschaltet, weil es dann immer so ein Battle gibt. Dann steigen meine Frau und ich irgendwie gleichzeitig ein oder einer geht zu nah zuerst an die Tür oder so und dann ist das falsche Handy, also ihr Handy ist natürlich das falsche Handy, weil ja. ist dann angekoppelt. Nee, im Wesentlichen habe ich halt viel mehr Datenvolumen und Apple Music haben wir beide, aber bei mir ist es mit dem Datenvolumen egaler und dann ist ihr Handy, hat sich das dann wieder geschnappt und bis du das dann umgewechselt hast auf das andere Telefon, das ist total ätzend.
Lösche ihr Handy doch einfach.
Ja, dann nervt sie ja wieder, wenn sie dann mal beim nächsten Mal dann doch das benutzen möchte.
Also wenn da so ein Fehler im System ist, also das kann ja mal passieren, da kannst du ja nichts für, oder?
Aber wir haben einfach das Wireless ausgemacht und legen das Kabel hängt da in der Mittelkonsole irgendwie so aus dem Fach raus und dann schmeißt man es da rein, steckt es dran und dann ist das halt sehr definiert. So, du steckst es dran und dann ist halt klar, heute dein Handy, morgen meins oder andersrum oder wie man es halt braucht. Und du kannst auch das zweite Handy an den anderen USB dran stecken, das ist auch kein Problem. Das erste Handy, was dran hängt, was du als erstes dran steckst, schnappt sich den CarPlay, das andere wird dann nur noch geladen. Und man liest immer in allen Tests so, ja, Wireless CarPlay, voll gut, mein Auto hat das nicht, ich will das unbedingt haben. Und ich denke mir so, brauchst du nicht, Finger weg davon.
Ich hätte es schon gerne, also ich finde es schon sehr geil.
Ja, ich bin heute eine kurze Strecke gefahren, da habe ich das Handy in der Hosentasche gelassen und hatte die AirPods noch in den Ohren. Und beim Aussteigen ist mir dann aufgefallen, da hättest du es auch anschließen können, du hättest nicht mit Kopfhörern fahren müssen, aber naja, egal. Das wäre dann automatisch gegangen in dem Fall, aber nein.
Ja, sehr schön.
Sehr, sehr schön. Gut, also dann, bevor jetzt wieder jemand gähnt, müssen wir raus aus der Sendung, aber ein
Thema haben wir noch. Ein Thema hatte ich noch.
Oh Gott.
Du hast auch noch eins.
Jetzt, bitte mal gedrückt.
Also bitte.
Ich wollte noch euch erzählen, ich meine, es ist ja jetzt egal, ob jemand zuhört oder nicht, ich habe Urlaub gebucht die Woche. Ich bin so optimistisch, dass ich im nächsten Sommer in Urlaub fahren kann. Mal gucken, ob ich das
Ach so, kann. Sommerurlaub.
Ja, Sommerurlaub. Und zwar nach Frankreich. Ich fahre endlich mal wieder nach Frankreich.
Wo geht's hin?
Wo wir, das letzte Mal waren wir, glaube ich, zusammen in Frankreich. Als ich in Frankreich war. Also seitdem war ich, glaube ich, nicht. Ich war auch erst zweimal in meinem Leben in Paris. Das eine Mal im Schüleraustausch und das andere Mal mit euch in der Peripherie mit einem verreckten Auto.
Das war ich nicht dabei. Martin und mir.
Ja. Ah, da war der Bob nicht dabei. Ja, wir fahren in die Normandie und auf dem Hinweg einen Tag Rast in Verdun, weil ich mir das mal anschauen möchte gerne. Und weil es halt viel zu weit ist in die Normandie. Genau, liegt total auf dem Weg. Und dann sind wir in der Normandie, so knapp 2 Wochen und dann sind wir noch 4 Tage in Paris.
Oh.
Natürlich, wenn Corona das zulässt, das wissen wir natürlich.
Ja, aber ja, da muss man jetzt einfach von ausgehen, dass es geht und wenn es nicht geht, dann sagst du halt wieder.
Genau.
Wo seid ihr in der Normandie?
In Le Havre.
Ah, okay.
Und zwar direkt am Strand. Also wir haben eine Nebenstraße zum Strand, haben wir so eine Ferienwohnung gefunden. Und ja, bin sehr gespannt auf Le Havre, weil Le Havre wurde ja sehr stark zerstört im Krieg und ist deswegen auch zum Teil brutalistisch aufgebaut. Und ich liebe Brutalismus, habe ich ja vorhin schon gesagt. Also sehr viel Sichtbeton, da stehe ich einfach drauf. Und ja, und halt einen Haufen Geschichte in der Normandie auch. Also sowohl Zweiter Weltkrieg als auch diese ganze Wikinger-Thematik, das ist ja hochspannend für mich. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Freue mich drauf.
Ja, das klingt super.
Urlaub immer zum drauf freuen. Ist ja auch psychologisch alles richtig gemacht. Man soll Urlaub weit im Voraus buchen, weil damit die Hälfte lang der
freuen kann, oder was?
Über die Hälfte der ganzen Glücksgefühle, die du mit Urlaub erzeugst, kommt in der Vorfreude und es sei psychologisch schlecht,
interessant,
seinen Urlaub last minute zu buchen, weil dann beraubst du dich ganz viel des Glückes, den dir der Urlaub geben kann. Gibt es Studien drüber, habe ich mal bei MINT.COREKT gehört.
Cool, interessant.
Ja, also last minute.
Was wir, das
Glück angeht, nicht gut.
Ich habe es auch gebucht, bevor ich überhaupt den Urlaub eingereicht hatte. Den habe ich dann erst danach eingereicht und ich habe ihn aber bewilligt bekommen, zum Glück.
Oh, was ein Glück. Also,
was ein Glück.
Wir waren vor 4 Jahren, jetzt 5, ungefähr eine Stunde entfernt, 60 Kilometer Richtung Westen.
Im Richtung Urlaub. Westen, Mont Saint-Michel oder was?
Nee, Ulgat
heißt das. Weiter, glaube ich.
Ja, nee, nicht so weit wie Mont Saint-Michel.
Das ist dann auch nicht mehr weit, oder?
So also Richtung. Von Le Havre Richtung da, wo wir waren, ist ungefähr ein Drittel von der Strecke nach
Echt?
Ja. Das ist doch vor oben an der Spitze, oder?
Nee, Mont Saint-Michel ist direkt auf der Kante zwischen Normandie und Bretagne. Die Spitze ist ja dann erst Bretagne.
Ja, nee, auf der, ja, nein. Ja, auf der Spitze von diesem kleinen Zipfel, der auf der Gegenseite von Le Havre ist. Wir sind irgendwie,
okay,
weiß ich nicht, wirklich ganz dicht bei Le Havre gewesen.
Ja. Übrigens, da in der Nähe kommt ja auch Henry Cavill her, gell? Von dem wir es vorhin hatten. Der ist ja auf Jersey geboren.
Ja, das ist natürlich dann wirklich die Frage, ob der Brite ist. Also ja, offiziell natürlich schon, aber...
Nee, ja. Offiziell nicht. Das ist ja das Thema. Der ist ja, Jersey gehört ja zur Krone, also ist ja praktisch Eigentum der Krone, aber gehört nicht zum Vereinigten Königreich. Also gehört halt, ist halt kein Brite im engeren Sinne. Deswegen sind die halt auch so ein Steuerparadies, weil die halt aus allem rausfallen. Die sind halt nichts eigentlich. Ist schon spannend. Und da liegt er da direkt vor der Küste der Normandie. Also das ist ja
und halt südlicher als ganz viele französische Landstriche, die da so drumrum quasi in dieser Bucht weiter nördlich sind. Also das ist irgendwie
klar.
Sehr lustig,
ja,
dass das dann zur Krone gehört.
Vor der französischen Küste. Also es hat mit England eigentlich nichts zu tun, ne?
Ja. Ist lustig, in der Ecke von Frankreich, so Normandie und auch da oben Bretagne und so, da war ich noch nicht. Das muss ich mir irgendwann nochmal angucken.
Das ist viel schöner, als man sonst immer sagt, da ist auch Sonne.
Ah, nee, das war ich habe ganz viel, ich habe da ganz viel schon gehört, auch so von anderen Campern, die wir dann weiter südlich an der Atlantikküste getroffen haben, die dann immer gesagt haben, ja, wir kommen von da oben und so, das ist total schön. Und wir sind eigentlich immer so irgendwo in der Cognac-Region dann mal abgebogen Richtung Frankreich, Richtung Paris oder halt andersrum von Paris kommt, dann eben nach Süden gefahren.
Ja. Nee, ich war da oben auch noch nicht. Also,
so ich La Rochelle oder so weiter,
sehr, sehr
habe ich dann noch nicht geschafft.
Also.
Ich habe jetzt, um mich darauf vorzubereiten, also sprachlich vorzubereiten, habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mal irgendwas lesen auf Französisch. Und habe gedacht, so, was für eine leichte Literatur liest man denn am besten auf Französisch? Ich habe halt keinen Bock, Harry Potter zu lesen.
Kleine Prinz?
Hab dann gedacht, vielleicht irgendwas, keine Ahnung, Astrid Lindgren übersetzt auf Französisch oder so. Sprachlich ja wahrscheinlich okay. Oder hab dann überlegt, vielleicht Michael Ende, also Unendliche Geschichte, mal auf Französisch lesen. Was halt auch albern ist, weil das Original halt auf Deutsch ist.
Aber
und da ist mir eingefallen. Lupin. Ja, genau das ist mir dann eingefallen. Also, warum eigentlich nicht Lupin? Weil es spielt ja sogar da und der Schriftsteller von Lupin ist ja in Rouen geboren. Also er ist ja aus der Normandie. Und deswegen ist heute angekommen. Ich habe noch keinen Satz darin gelesen, aber Das habe ich noch vor, bis dahin zu lesen. Der Lupin Gentleman Gauner. Ich weiß nicht, auf Französisch heißt Carambolier oder, nee, ich weiß nicht mehr genau. Keine Ahnung. Irgendein komisches französisches Wort. Ich bin gespannt, wie weit ich da komme darin, aber mal gucken. Vielleicht hilft's was.
Okay.
Aber wäre es nicht irgendwie sinnvoller, statt zu lesen, irgendwie Videocontent zu konsumieren, um Verstehen zu trainieren? Das ist doch entscheidender, oder? Ich meine, ja, lesen
wahrscheinlich,
fällt dir doch ja wahrscheinlich nicht schwer, jetzt irgendwie so die Alltagsdinge da, irgendwie die Schilder in der Bäckerei, das kriegt man ja so hin.
Ja, wahrscheinlich werde ich das auch noch tun. Mal gucken.
Ja, wahrscheinlich jetzt erstmal wieder ein Gefühl kriegen und dann.
Genau, mal gucken, wie ich das jetzt eskaliere. Aber ich hatte jetzt einfach Bock, mal wieder ein Buch zu lesen.
Die nächsten vier Vorschläge vom Christoph sind alle französische Filme.
Alle auf Französisch. Gibt's leider nur im Original.
Gibt's nur im Original. Tut mir echt leid. Also müssen wir jetzt durch.
Auch ohne
so ein Drama mit 4,5 Stunden oder sowas.
Ja, ich wollte halt jetzt auch was mich nicht so direkt überfordert. Und ich weiß halt, so wenn ich jetzt irgendwie Französisch Original ohne Untertitel schauen würde oder selbst mit französischen Untertiteln, das könnte mich dann schon überfordern. Oder wenn ich halt ein richtiges Erwachsenenbuch lesen würde. Gell? Also deswegen habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich eher mal so ein Kinder-Jugendbuch oder so, was mich nicht so doll überfordert, aber wo ich eben dranbleiben kann. Und ja, mal gucken, wie das wird. Es ist natürlich ein bisschen angestaubte Sprache, ist ja schon über 100 Jahre alt, aber das Französisch hat sich, glaube ich, nicht so stark verändert in den letzten 100 Jahren.
Also, die Franzosen sind da entspannt, also wenn du da mit quatschigen Wörtern auf Französisch reinkommst, die wollen dich ja verstehen, das ist ja also...
Ja, ja, ja,
die sehr, sehr entgegenkommt. Hüstel.
Ja, wenn du Französisch sprichst, sind die in der Regel entgegenkommt, das ist ja das Irre.
Ja, ja, ja.
Nun denn, aber es ist in Paris eigentlich am schlimmsten, der Rest des Landes geht ja eigentlich.
Ja, in da in
vier Tage.
Die waren doch total freundlich immer.
Ja, klar, ja, das ist Tage immer da, da wo die Wirtschaft auf die Touristen angewiesen ist, sind die im Zweifel ganz anders als ja, in Paris, genau, selbst, wo sie sich für was bisschen Besseres halten. Vier vielleicht Tage Paris mit Kindern ist natürlich Stadtreisen immer anstrengend.
Ja.
Und vier Tage ist für und Paris halt echt wenig, gell? Also.
Ja, vor allem, wenn man halt meine Interessen hat, gell? Weil ich will halt natürlich das Standard-Paris-Programm müssen wir uns schon anschauen, aber es gibt halt in Paris brutalistische Ecken, die ich unbedingt gesehen haben will, die beim Durchschnittsbürger nicht auf der Agenda sind. Gell? Also mal gucken, was ich da verwirklichen kann.
Wo willst du da hin? La Défense oder was?
Ja, nicht nur La Défense, das klar natürlich auch. Da war ich damals auch als Schüler schon, obwohl ich da auch nur die Grande Arche im Endeffekt gesehen habe. Aber um die Grande Arche herum ist ja auch noch anderes brutalistisches
zu bewundern. Da steht rum, ja.
Genau, nee, aber auch im Osten der Innenstadt, also östlich der Innenstadt, gibt es noch so eine, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Abraxas oder ich weiß, nee, ist dünnes Eis, weiß ich nicht. Ich werde berichten davon. Und auch im Westen gibt's noch so, ja, das ist halt schon eher in den Banlieues, gell? Da muss man dann überlegen, ob man da hinfährt, wie sicher das ist. Es ist nicht richtig in den Banlieues, aber es ist halt schon nicht mehr Innenstadt. Aber das
ist vor allem auch weit draußen. Also wollt ihr mit dem eigenen Auto nach Paris reinfahren? Das ist eh so ein bisschen Mord für das Auto auch, ne? Also.
Ja, das ist eben, das müssen wir noch überlegen. Das ist ja noch ein bisschen hin.
Ihr könnt dann, das haben wir gemacht, im Vorhinein Tiefgaragenparkplätze buchen.
Mhm.
Und
dann mit der Metro.
Und dann machst du den Rest der Feste nämlich einmal rein, fährst es in die Tiefgarage, stellst es ab und hast im Voraus deine, weiß ich nicht, 50 Euro oder was, also keine Ahnung, was das dann kostet, bezahlt. Und dein Auto steht halt nicht auf der Straße und nicht an der Straße und es ist videoüberwacht und Gedöns und keine Ahnung. Du hast aber deine Ruhe. Und wenn du weißt, wo du wohnst, kannst du halt gucken, ob du in dem Umkreis irgendwas findest. Also da kann ich dir im Zweifelsfall nochmal irgendwie Informationen geben, wenn du da noch was brauchst.
Ja.
Ja, weil Autos in französischen Städten abstellen, das ist...
Ich hoffe, es ist einfacher als in Amsterdam. Das war, also in Amsterdam das Auto unterbringen, das war Hölle. Weil, ja, also das war völlig irre, weil man halt das Parksystem und das, also auch wie man bezahlt und was, also an was für Konditionen das gebunden war, war fast unverständlich für jemanden von außerhalb. Also wir haben dann mit mehreren Ausländern zusammen beraten, wie das läuft. Also da war es dann so, du hast es in ein Parkhaus gestellt für, weiß nicht, 3 Tage oder so, wie wir da in Amsterdam waren. Und dann war aber an diese Parkhaus-Dings gebunden. Du musstest dann im Parkhaus den richtigen Automat nehmen. Da gab es verschiedene. Und dann musstest du dort in eine U-Bahn ein oder in eine Straßenbahn einchecken und in die Innenstadt fahren. Und diesen Eincheck-Vorgang musstest du dann in deinem Parkhaus-Automaten vorweisen. Nur dann hast du einen bestimmten Tarif bekommen. Also du musstest praktisch nachweisen, dass du in die Innenstadt gefahren bist von da. Also das ist völlig absurd. Und da waren halt Leute, die gesagt haben, ah nee, wir laufen da erstmal ein Stück und gucken uns das hier mal so an und dann fahren wir. Und dann haben wir gesagt, nee, ihr müsst von hier in die Innenstadt fahren, sonst gilt das nicht. Sonst zahlt ihr Quadrillionen Euro mehr. Das war völlig bescheuert. Also
wenn Sie am Hauptbahnhof in 10 Minuten in Ihr Flugzeug einchecken, dann genau können so, Sie, genau dann so. Sparen Sie.
Der Stolper, ja. So war das.
Sehr gut.
Also ich hoffe, dass da nicht ganz so kompliziert ist.
War mit dem Auto in Lille vor 2-3 Jahren, da war das ganz einfach. Da ist man in ein Parkhaus gefahren, hat so ein Ticket gezogen, hat das am Automaten bezahlt, fertig. Also wie bei uns. Amsterdam, da war ich nur einmal am Flughafen im Parkhaus, das funktionierte auch halbwegs normal. Tja. Stefan, du hast doch neulich 2018 mit dem Auto in Amsterdam, oder?
Ja, ich meine, da sind wir vom Christoph auch irgendwie vorgewarnt worden und haben deswegen alles richtig gemacht. Ah, okay. Oder wir waren halt nur einen Tag da oder einen halben, weißt du, dann fährst du halt in den Parkhaus rein.
Ja.
Und ja, ob es dann irgendwie 5 oder 12 Euro kostet oder 14 oder ist dann halt nicht so dramatisch, wie wenn du 3 Tage da stehst und dann irgendwie 180 Euro plötzlich zahlen musst.
Oder? Ja, genau, das war eher so, ob's 5 oder 50 kostet oder so. Das war schon,
ja, genau.
Das war schon signifikant. Okay. Also.
Okay, ja gut. Ja, dann wollen wir doch mal hoffen, dass nicht nur dein Urlaub dir stattfindet, sondern unser aller Urlaube.
Oh ja.
Um die Zeit bis dahin zu überbrücken und bevor Christoph uns mit französischen Arthouse-Filmen ohne Untertitel im Original überhäufen wird die nächsten Wochen, ist jetzt erstmal Stefan dran, einen Film für die kommende Woche auszuwählen. Und jetzt sind wir sehr gespannt, ob er den Western gefunden hat oder was jetzt kommt.
Ich habe so einen Tipp, aber ich bin gespannt.
Ich habe den Western gefunden, ich nehme ihn aber nicht, weil, nee, irgendwie ist mehr Drama, glaube ich, was ich so angelesen habe. Dann habe ich mir gedacht, ach, gehst du mal auf Netflix und klickst einfach mal Top auf Filme und dann Top 10 Filme in Deutschland heute. Platz 1 Mother Android, Platz 2 Don't Look Up, Platz 3 bis 10 Harry Potter.
Please don't. Nicht.
Ja, gut, fällt damit raus. Ja, und dann bin ich doch auf meinem Fallback gelandet. Das hatte ich mir eigentlich schon ausgesucht und der Christoph wahrscheinlich auch.
Ja, ich habe eine Vermutung.
Bei Disney.
Ja.
Lin-Manuel.
Ja.
Schon wieder.
Encanto.
Leute, hört mal auf.
Habt ihr die Nachricht von mir gelesen die Woche?
Was für eine Nachricht? Nee, an unsere WhatsApp-Gruppe?
Ja, ich habe nämlich eine Nachricht, ich habe den Film schon gesehen, muss ich gestehen. Und habe danach
eine Empfehlung gelöscht da.
Ja, genau, habe eine Empfehlung von reingeschrieben, wo ich euch so kurz schmackhaft machen würde. Und dann hatte ich die so 5 Minuten drin, habe ich gesagt so, nee, scheiße, den Film kann man, das ist Lin-Manuel Miranda, den müssen wir als Hauptfilm besprechen. Schnell wieder rausgelöscht. Dann habe ich ihn rausgeschmackt und gedacht so, der Stefan empfiehlt den eh nächste Woche.
Genau.
Den brauche ich gar nicht empfehlen. Ja, genau so dachte ich mir das. Ja, schön. Okay. Freut euch drauf, ist ein schöner Film. So viel kann ich schon sagen. Ich glaube, ich schaue mir nochmal an, auf Englisch. Ich habe hier nämlich nur auf Deutsch geschaut.
Müsste der nicht auf Spanisch sein?
Ich glaube nicht.
Spielt in Kolumbien, oder?
Ja, spielt auf jeden Fall irgendwo in Mittelamerika. Nee, ich glaube, es ist ein Englischer.
Kolumbien steht hier, ja. Nun denn.
Nun denn, schauen wir Encanto.
Also.
Sehr schön.
Encanto, Disney.
Wir sind so vorher.
Ja, das ist doch.
Aber ich wusste es nicht. Ich habe den gesehen, weil nämlich die Klassenkameraden vom Lucius ihm den empfohlen haben auf seinem Kindergeburtstag. Und dann habe ich eben gedacht, naja, dann, wenn die den schon empfehlen, dann kann ich den meinen Kindern auch zumuten. Dann haben wir den geschaut und dann kommen halt so Lieder und ich denke mir so, Mann, die sind gut komponiert. Irgendwie kommen die mir trotzdem bekannt vor. Dann habe ich so im IMDb und dann so, okay. Lin-Manuel Miranda. Alles klar.
Aber das heißt, du hast den mit den Kindern geschaut? Geeignet für Fünfjährige?
Ja, total, total. Ist ein total geeigneter Film für Kinder. Also, meine Kinder sind ja ultra Schisser. Die haben schon zwischendrin ein bisschen Aufregung und so, und aber war völlig vertretbar. Also, war total guckbar. Nee. Kannst du gucken mit Kindern.
Dann machen wir das. Ich habe gerade fliegende Esel im Trailer gesehen, die irgendwie auf Schultern gehievt werden. Also sieht sehr unterhaltsam aus. Ja. Und Haare. Disney Haare. Ganz viel Haare. Animierte Haare.
Na gut.
Ja, sowas geht ja heutzutage.
Schön. Oh, also dann neulich, schauen wir in
Kampo. Wir haben neulich Ice Age geschaut. Das kann man nicht mehr schauen, was die Animation angeht. Da ist so viel passiert seitdem. Aber gut, es ist halt auch echt lang her.
Und Otto Walkes nervt halt irgendwie als
dieses furchtbar.
Sehr anstrengend. Nun gut, also Encanto für nächste Woche. Kommentare wie immer sneakpot.de mit euren Lieblingsfolgen von Black Mirror, die der Stefan schauen soll, wenn er eine gute Auswahl braucht. Und alles andere könnt ihr auch da abladen. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche wieder einschalten. Das war die 712. Und tschüss.
Tschüss.